So, es ist 13 Uhr, wir haben alle das Mittagessen verdaut, irgendwie, hoffe ich zumindest. Wir sind jetzt hier im großen Hörsaal, das Thema steht hier vorn dran, der Mann, der vorträgt, den brauche ich auch nicht vorstellen, der Per ist, denke ich, gut bekannt. Zur Zwecksoptimierung, bitte, wer noch Platz neben sich hat und der liegt weiter innen, bitte einfach nachrücken, damit hier die noch kommen. Ich vermute, es kommen noch ein paar Leute, die jetzt erst mitkriegen, dass der Vortrag hier stattfindet. Bitte nach innen rücken. Ansonsten, der nächste Vortrag findet dann wieder in der V2 statt, weil dieser Raum ist jetzt wirklich nur exklusiv für genau diesen Vortrag und für Per Heinlein, dem ich das Wort übergebe. Da.
Ja, hallo. Ich grüße Sie oder euch. Wobei ich jetzt zur Verteidigung noch sagen muss, der ist deshalb so voll, weil in der Mittagspause kaum ein anderer Vortrag läuft. Also was sollen Sie denn machen, wenn Sie sitzen wollen? Bleibt ja nicht viel anderes übrig. Ja, das ist natürlich immer ein sehr schöner, privilegierter Slot. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht, was wir in veränderter Form von einem Jahr hier auch schon mal erzählt haben. Da kam das nämlich ja vor so einem guten Jahr erstmal überhaupt so auf ins Bewusstsein. So, das ist ja ein Relikt noch aus der Snowden-Affäre, nämlich das ganze Thema DANE, also Validierung von SSL-Zertifikaten. Und man kann immer das eine nicht ohne das andere sagen, denn DANE funktioniert ohne DNSSEC nicht, sodass eigentlich das uralte Thema DNSSEC vor einem guten Jahr wieder ins Bewusstsein zurückgerutscht ist. Das ist nämlich eigentlich eine uralte Nummer, die über ein Jahrzehnt lang alle geflissentlich ignoriert haben und was plötzlich jetzt auf einmal durch DANE ins Bewusstsein wieder gerutscht ist und auf einmal fangen Unternehmen an, das auszubuddeln. Ich habe für den Vortrag beide Themen kurzerhand eben zusammengepackt, weil die eben miteinander eng vernetzt sind und ich möchte Ihnen zeigen, dass das eigentlich relativ trivial ist und das Ganze läuft so ein bisschen unter der Überschrift, muss man einfach nur tun. Eigentlich ist es total harmlos, zumindest auch mit der Software, mit den aktuellen Bind-Versionen, wie wir sie heute haben. Warum wir damit was zu tun haben, Heinlein Support, die meisten oder einige kennen uns vielleicht von verschiedenen Vorträgen hier oder von der orangenen Wand unten. Wir machen einfach seit gut 20, 25 Jahren Linux-Server, solange es das ungefähr schon gibt, oder auch Mail-Server ist unser Steckenpferd. Insofern betreiben wir verschiedene Mail-Provider in der Art und Weise, dass wir Hands-on oder Consulting für verschiedene große Provider machen oder mit Mailbox.org zum Beispiel unseren eigenen hauseigenen Provider haben. Und an der Stelle machen wir natürlich dann ganz viel auch, oder versuchen wir mustergültig zu machen, dass wir das einfach mal auch so hochziehen, wie man das einfach nach Best Practice machen sollte, um natürlich auch daraus zu lernen und anderswo dann die Erfahrung wieder weitergeben zu können. Ganz kurzer Einstieg noch vorweg, TLS oder eben SSL, das können wir jetzt synonym miteinander benutzen, warum das eigentlich nicht sicher ist. Das war ja das, worauf wir eigentlich seit 20 Jahren immer bauen, Online-Banking und so weiter und so fort, alles hat eine SSL-gesicherte Verbindung. Da gab es schon immer Kritik daran, dass das eigentlich nichts taugt, das System. Man hat aber auch die letzten 20 Jahre gesagt, ja, aber wir haben irgendwie auch nichts Besseres, um Verbindungen zu verschlüsseln. Wir haben halt einfach grundsätzlich bei Verschlüsselung immer das Problem, wir reden über den Kanal mit dem Zielsystem oder mit der Gegenstelle, über den wir auch die Verschlüsselungsverfahren austauschen. Wir haben also nicht einen zweiten Kanal, dass wir auf dem Briefweg irgendwie ein Fingerprint oder ein Zertifikat schicken. Wenn ich im Webshop online einkaufen möchte heute Abend, kann ich nicht irgendwie per SMS oder sowas erst eine Zertifikatsüberprüfung mehr zuschicken lassen wollen. Sprich, ich muss über die Internetverbindung, die ich zu diesem Webshop habe, auch die Schlüsselaustausch Verfahren irgendwie managen. Und das heißt natürlich auch, wenn es da einen Man in the Middle gibt, der da auf der Leitung sitzt, da kann es mehr davon geben, als man so glauben mag. Mindestens die Angestellten der Telekommunikationscarrier haben natürlich da alle Möglichkeiten und auch das sind sehr viele. Und auch alle verdienen vielleicht nicht das Geld, was sie glauben, verdient zu haben. Die haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, sich da reinzuhängen. Da gibt es fertige Software, die Proxy, die Verbindungen. Das kann man tatsächlich sogar ohne Fachwissen machen, wenn man einfach nur ein bisschen Netzwerkzugriff hat. Und der könnte natürlich jederzeit den Key, den der Server mal losgeschickt hat, durch seinen eigenen Key einfach austauschen. Ich als Gegenstelle kriege dann meinetwegen sogar ein Key oder ein Zertifikat, was auf meine Bank ausgestellt ist. Das sieht auch schick aus, wenn ich mir die Metadaten davon anschaue. Stimmt alles bis zur Postadresse, aber natürlich ist es nicht das Originalzertifikat. Und wenn ich damit etwas dann zurückschicke, könnte er es auspacken. Es war ja seins, er kann reingucken. Er kann es wieder erneut einpacken und das eigentliche Zielsystem zurückschicken, sodass am Ende hier sogar eine funktionierende verschlüsselte Kommunikation ankommt und das Ganze sogar eine halbe Stunde lang wunderbar funktioniert und in der Mitte sitzt jemand und packt das Ganze einfach aus, um und liest natürlich mit. Soweit erstmal nichts Neues, das ist das Problem. Aus dem Grund haben wir ja dann Certification Authorities gemacht, dass wir eine CA haben, die auf der Serverseite mal dieses Zertifikat signiert oder ein Zertifikat ausstellt, sagen wir da so umgangssprachlich dazu. Das ist im Prinzip eine digitale Unterschrift. Das ist im Prinzip erstmal nichts anderes als so eine PGP-Unterschrift unter der E-Mail, die unterschreibt, ich CA bestätige, dass es das Zertifikat von der Bank. Wenn das dann irgendwann mal beim Client ankommt, dann kann der Client eben die Unterschrift dieser CA prüfen und kann sagen, ja, die CA XY hat unterschrieben, das ist das Zertifikat der Bank. Warum kann der Client das überprüfen? Ganz einfach, er besitzt einen Zertifikatstore, wo die ganzen Certification Authorities drin sind. Die werden einfach im Betriebssystem mit installiert. Da kann man sich für Geld in den Browsern einfach einkaufen. Und gegen eine angemessene jährliche Spende bin ich dann eben weiterhin im Browser XY von vornherein vorinstalliert mit drin. Darum kann der Client sagen, ja, diese Unterschrift stimmt, den Urheber kenne ich aus meinem Zertifikatstore, der Man in the Middle ist offensichtlich nicht da, das Zertifikat ist nicht getauscht worden. Das ist der Status quo, den wir seit 20 Jahren haben. Das, was die CA macht, ist eigentlich nur zu verhindern, dass dieser Schlüssel getauscht worden ist. Mit der darauf aufbauenden Verschlüsselung hat sie eigentlich gar nichts mehr zu tun. Sobald das Zertifikat sauber angekommen ist, ist das total egal, auch welche CA das mal war. Ich baue mir dann einen Schlüssel mit der Gegenstelle auf und kann sauber verschlüsseln. Das Problem, was wir dabei bloß haben, ist, wir haben über 200 CAs heute auf der Welt und damit standardmäßig in jedem Betriebssystem mit drin. Und wenn auch nur eine einzige von diesen 200 CAs einfach ein Zertifikat ausstellt für meinebank.de, dann wird mein Browser das akzeptieren. Das heißt, das muss man sich mal klar machen, es ist eigentlich total egal, bei welcher CA und egal wie toll die ist oder wie viel Geld ich dafür bezahlt habe, bei welcher CA meine Bank sich ein Zertifikat besorgt hat. Entscheidend ist nur, ob der Man in the Middle sich selber auf diesen Namen von einer der verbreiteten CAs auch irgendwie geschafft hat, ein Zertifikat zu besorgen. Und sobald das der Fall ist, wird mein Browser das sauber akzeptieren. Ja? Dann kann ich natürlich vielleicht in die Metadaten reingucken und sagen, oh, das ist eine komische CA, ich dachte, die wären bei der anderen, aber wer macht das und wer weiß schon, was für eine CA meine Bank mal benutzt hat. Das heißt, diese Idee, eine CA, eine Certification Authority, hat den Zentralen, die zentrale Macht, diesen Trust herzustellen, das zu unterschreiben, die kann man, haben einige schon immer in Frage gestellt. Und wenn man das jetzt mal so weiterdenkt nach der Snowden-Affäre, ich meine, das Einfachste, was NSA und Konsorten machen können, ist, wir gründen eine CA. Ne? Wir wissen ja, Profis überfallen keine Bank, sie gründen eine und Geheimdienste könnten halt eine CA gründen. Oder andersrum, sie unterwandern eine, aber warum eigentlich den ganzen Aufwand? Mindestens wenn man CAs hat, die vielleicht eben auch der amerikanischen Gesetzgebung unterliegen, kann man sich einfach ausrechnen, dass es da sicherlich Möglichkeiten gibt. Und wenig wären die Jungs von der NSA komplett inkompetent und das sind sie offensichtlich ja nicht. Sodass man eigentlich sagen muss, ich kann diesem ganzen CA-Gedöns heutzutage von A bis Z nicht mehr trauen. Oder andersrum, andere sagen, ich habe es schon immer gewusst. Ja, dem konnten wir noch nie trauen. Aber die Erkenntnis hatten wir ja in den letzten 1,5 Jahren häufiger. Ja? Also, wir haben natürlich das Problem A, mit wem rede ich denn überhaupt? Ne? Wenn ich einfach jetzt von meiner Bankseite oder auch mit meinem Mail-Provider irgendwie rede, ist der Server auf der Gegenseite überhaupt der richtige oder ist gleich die komplette Verbindung entführt worden? Ne? Dann muss ich gar nicht Man in the Middle sein, ich bin der, der das terminiert. Ich habe bloß mal dafür gesorgt, dass das umgebogen worden ist. Ja, das ist relativ einfach möglich. Wir haben schon seit 25, 30 und auch länger Jahren die Möglichkeit eines DNS-Poisoning, also einer Vergiftung. Ich kann etwas geschützt, aber doch noch vergleichsweise einfach DNS-Records einfügen und einem anfragenden Client falsche Records unterjubeln. Da gibt es so ein paar Absicherungsmechanismen, aber die sind nicht unüberwindbar. Da gibt es so Sequenznummern und eine Antwort muss zur Fragestellung mal passen, aber wenn ich genug Antworten generiere, dann wird die schon zu irgendeiner blöden Frage mal gepasst haben und dann habe ich das über kurz oder lang auch tatsächlich geschafft. Ich muss bloß schnell genug Antworten rausfeuern, um ein bisschen Glück dann zu haben, dass das irgendwann mal matcht. Das heißt zum Beispiel, wenn ich dann einfach zu einer Zieldomain einen besser priorisierten, höherwertigen Mail-Server, einen MX-Record, einem kleinen vorgaukel, dann wird er meine Mail zum Beispiel auch zu diesem Zielsystem sauber zustellen und damit zu meinem Angreifersystem, irgendeinen Root-Server, den ich mir gemietet habe. Ich müsste halt bloß einen Provider so bombardieren, dass ich Erfolg habe, dass er das vielleicht schluckt. Ja? Und das ist natürlich auch eine Frage, unabhängig zu dem SSL, kann ich überhaupt noch den DNS-Daten vertrauen? Darauf werden wir gleich im zweiten Teil dann wieder zu sprechen kommen. Dann haben wir das Problem, eben weil das immer schon so wackelig war und weil das eigentlich egal war und weil natürlich auch die ganzen Mail-Server in den letzten 25, 30 Jahren sowieso im Zweifelsfall Klartext geschickt haben. Ja, wenn du kein SSL kannst, dann schicke ich die Mail im Klartext. Und weil das immer so war, hat man gesagt, okay, man braucht auch gar keine signierten Zertifikate von der CA. Es reicht für den Mailbetrieb zum Beispiel völlig aus, ein selbstsigniertes Zertifikat zu benutzen. Denn das muss man sich mal klar machen, selbst wenn ein Man in the Middle das Zertifikat austauscht, selbst wenn ich das mitkriege, dass er es ausgetauscht hat, ist es immer noch besser, wenn ich es verschlüsselt schicke, weil dann kann nur er mitlesen. Die Alternative wäre Klartext, dann können alle mitlesen. Und das ist natürlich das Dilemma, was wir gerade bei den Mail-Servern haben. Man hat sich einfach noch nicht darauf geeinigt, dass man sagt, Mail-Server reden immer verschlüsselt miteinander. Und solange das optional ist, könnte ein Man in the Middle natürlich zum Beispiel auch das SSL-Announcement der Gegenstelle unterdrücken. Ne? Wenn er das verfälschen kann, dann hat die Gegenstelle mir nie das Kommando erlaubt, dass ich das SSL jetzt aktiviere. Und dann sage ich ja, die konnte ja gar nicht SSL, ich musste ja Plaintext schicken. Ja, weil er das eben aus dem SMTP-Protokoll einfach eliminiert hat, diese Möglichkeit der Gegenstelle. Also da gibt es natürlich ganz viele Sachen, selbst wenn DNS und so weiter und so fort stimmen, solange ich da mit Klartextverfahren arbeite, ist das alles nicht mehr glaubwürdig. Und wenn ich verschlüsselt arbeiten möchte, ist die Verschlüsselung, die CA-Sache auch nicht glaubwürdig und damit hatten wir irgendwie ein Problem im Bewusstsein. Ja? Okay, ein Thema, was wir heute hier nicht klären, ist natürlich, dass SSL-Tunnel hin oder her, die E-Mail auf den System am Ende doch wieder in Klartext vorliegt, aber zumindest ist sie dann sicher bis zu diesem Ziel transportiert worden und ob die dortigen Administratoren dann wiederum lesen können, das Thema schaffen wir jetzt heute hier nicht. Das ist aber auch nicht Sache von SSL, also nicht von Transport Layer Security, sondern das ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also sowas wie PGP, S/MIME und so weiter, das sprengt jetzt hier heute den Rahmen. Aber natürlich kann man auch da die Frage stellen, wer ist mein Provider, in welchem Land sitzt der und welcher Gesetzgebung unterliegt der eigentlich? Ja, ich muss ja immer nicht von dem bösen Angreifer reden, wenn ich in die Gesetzgebung gucken kann und sage, die haben legalen Zugriff darauf. Und dann kann ich mir überlegen, ob mir das gefällt oder nicht. Warum haben wir SSL aber bis heute? Trotzdem, klar, es schützt vor ungewollt Mitlesern. Auch wenn es überwindbar ist, ist es natürlich eine Hürde. Das darf man natürlich nicht vergessen. Natürlich, jede Haustür wird vom Profi in unter 2 Minuten aufgeknackt. Wer einen Schlüsseldienst einmal geholt hat, wenn die 10 Minuten gebraucht hat, dann nur, damit sie anschließend nicht deprimiert sind, dass es schneller ging und damit er die Rechnung rechtfertigen kann. Aber Sie kennen das ja auch, die Lockpicking-Workshops. Also selbst ich als Stümper habe so ein normales Haustürschloss mit der fachkundigen Anleitung in 3 Minuten aufgedröselt gekriegt. Trotzdem sperre ich meine Haustür ab. Ja, kann ich auch sagen, ja, der Angreifer, also der Einbrecher, wird sowieso reinkommen. Warum sperrst du die Haustür ab? Lass doch offen stehen. Wäre eigentlich die logische Konsequenz gegenüber, wenn Leute mir sagen, was fängst du mit Verschlüsselung an, könnte man eh knacken. Ja, könnte man, aber trotzdem ist es eine Hürde. Ne? Und das ist natürlich trotzdem auch ein Unterschied. Muss ich mich gegen qualitativen Angreifer schützen, der da rein will? Irgendwann brechen sie ins Museum ein und klauen die Mona Lisa. Ja? Trotzdem lassen die im Louvre komischerweise nicht die Tür offen. Ja? Oder schütze ich mich bloß gegen den, der mal vorbeikommt und sagt, na, was finde ich denn so alles, dem Gelegenheitssachen. Insofern ist es eigentlich eine Frage von einer selbstverständlichen Grundabsicherung. Ja, damit gewinne ich jetzt auch nicht großartig Blumentöpfe, aber ohne die habe ich halt quasi verloren. Aber es bleibt halt dabei, es ist optional und das kriegen wir so schnell aus dem SMTP-Protokoll im Mailbereich nicht raus, ne, weil es einfach sich etabliert hat. Heute noch, ich habe das neulich mal ausgewertet, Sekunde, wir verschicken mittlerweile 80% aller ausgehenden E-Mails mit SSL. Das ist schon schön, das war vor einem Jahr noch bei 40-45%. Da hat sich viel getan im letzten Jahr. Aber es gibt immer noch 20% der kompletten E-Mails, die unverschlüsselt rausgehen. Eingehend kriegen wir sogar nur 60% verschlüsselt. Muss man ein bisschen mutmaßen. Meiner Meinung nach sind das zum Teil halt die Spammer und zum anderen Teil die ganzen Firmen-Newsletter, die das halt unverschlüsselt rausschicken, weil man empfängt normalerweise ja mehr, als man selber rausschickt. Die Provider haben schon sehr viel SSL, das sind dann eher die Unternehmen und die anderen, die das halt einfach nicht aktiviert haben. Und da überlegt man momentan, ob man das mal verpflichtend macht, aber wenn man feststellt, auch jetzt haben 20% der Mail-Server-Administratoren das immer noch ignoriert, obwohl es 1000 Autos gibt und 5 Minuten läuft, zur Not mit selbstsignierten Zertifikaten, muss man halt die Frage stellen, wann kriegen wir das mal durchgesetzt. Da war eine Frage, bitte. Frage aus, ich muss dolmetschen, weil es aufgezeichnet wird. Frage, man kann zu bestimmten Kunden ja verpflichtend machen. Ja, das haben einige sogar kapiert, dass ich in einem Konzern oder einem Unternehmensverbund zum Beispiel eine TLS-Policy aufsetzen kann zu dem Lieferanten oder zu unserem Werk im Ausland oder sowas. Muss es eine TLS-Verschlüsselung geben, vielleicht dann auch mit fest hinterlegten Fingerprints. Ja, da haben einige Unternehmen im Automotive-Bereich haben das zum Beispiel verstanden. Muss ich sagen, Hut ab, Porsche hat ein How-To für seine Leute und wer das macht, muss einfach mit 5 Parametern Postfix konfigurieren. Das funktioniert auch. Da ich einen Fingerprint fest hinterlege, ist das dann sogar man-in-the-middle sicher. Ich traue ja nicht einer CA, ich dekodiere halt Hardcode in der Config, welches Zertifikat muss da kommen. Die keine Ahnung haben von der Materie, die kaufen für viele 100.000 Euro PGP und S/MIME-Gateways und verschlüsseln alle außen eingehenden E-Mails mit einem Generalschlüssel für das komplette Unternehmen. Das ist managementtauglich, das hat dann ungefähr 250.000 bis 400.000 Euro gekostet, so 30 Euro pro Mitarbeiter. Das taugt was und wenn ich dann sage, nee, wir brauchen 3 Zeilen einer Postfix-Config und geht in 2 Minuten und nicht in 1,5 Jahren, dann ist das natürlich eine Bastellösung, die nicht funktioniert. Man muss dazu auch noch sagen, diese PGPS MIME Gateways, das ist ja noch ein bisschen perverser. Die verschlüsseln ja nur den Body der E-Mail, also Betreff, Absender, Empfänger. Social Engineering sind nach wie vor im Klartext. Und ich kann natürlich dann gerade, wenn ich ein Unternehmen angreifen möchte, sozusagen immer noch sagen, der Müller hat dir noch gestern die Konstruktionsskizze geschickt, der ist krank, ich bin die Vertretung, ich habe das Dokument nicht, können Sie mir die nochmal schnell zurückschicken. Weil ich kenne ja immerhin den Vorgang aus den Metadaten der E-Mail und ein SSL-Tunnel verschlüsselt tatsächlich die Verbindung, sodass ich nicht mehr weiß, wer redet mit wem wozu, geschweige denn, wie viele E-Mails sind das gerade, die hier Traffic verursachen. Das sind also schon zwei verschiedene Sachen, aber die Unternehmen haben da im SSL-Bereich tatsächlich noch Verständnisschwierigkeiten. Aber gut. Ja, 80% ausgehend, das ist schon ganz schön, das kann man jetzt, suchen sich aus, halb voll, halb leer, positiv oder negativ sehen. Früher waren 60, da wusste ich, dass ich deprimiert bin. Bei 80 fange ich jetzt an, das langsam optimistisch gut zu finden. Okay. Was haben wir in den letzten eineinhalb Jahren gesehen? Man hat einfach die Idee gehabt, das mit den CAs, das ist irgendwie nicht so richtig was und wir brauchen eine Alternative dazu. Man hat Dane eingeführt. Dane ist eigentlich eine relativ triviale Sache und wir sind auch relativ schnell damit fertig. Wir haben einen neuen DNS-Record-Typ definiert, den muss man reservieren, das dauert ein paar Jahre, bis der so in den Bind-Versionen und den neuen Nameserver-Versionen dann bekannt ist. Im Prinzip steckt dahinter aber einfach ein Zahlencode. Wer also ein altes Bind hat, kann sogar Dane fahren, wenn er halt nicht das Wort TLSA in den Record reinschreibt, sondern ich glaube 056 oder sowas ist der Code. Also man kann das sogar alten Versionen beibringen. Und man hat einfach einen neuen DNS-Typ definiert und in diesem DNS-Typ habe ich im Prinzip ein Textfeld und definiere, ja, ich habe auf den und den Adressen SSL-Zertifikate und nach dieser Hash-Methode ist das der Fingerprint. Das heißt, ich weiß zum Beispiel dann von der Gegenseite, die haben SSL und wenn ein Man in the Middle das Start-TLS-Kommando rausfiltert, um Klartextverbindungen zu erzwingen, kann ich sagen, Moment, meine TLSA-Records sagen, das kann nicht sein. Die haben announced, dass es SSL gibt. Das ist natürlich schon mal total interessant, weil wenn ich jetzt weiß, dass eine Gegenstelle SSL haben muss, kann ich auch sofort die Policy fahren, ich muss verschlüsselt verschicken und ein Rückfall auf Plaintext ist vielleicht genau nicht mehr erwünscht. Sodass die Idee sogar, wir müssen das jetzt mal verpflichtend für alle machen, vielleicht sogar mittlerweile zurücktreten kann, weil in dem Moment, wo ich Dane Records announce und andere das langsam auch mal vielleicht benutzen, werde ich von dort im Falle eines Angriffs die Mail nicht mehr im Zweifelsfall unverschlüsselt kriegen, sondern sie wird liegen bleiben in der Queue und irgendwann bouncen, weil es nicht gelungen ist, entsprechend zum Fingerprint eine erfolgreiche SSL-Verbindung zum Ziel aufzubauen. Das ist natürlich schon mal total interessant, weil ich kann auch durch das Publizieren von Dane Records dafür sorgen, dass eben auch mein eingehender Mailverkehr besser geschützt wird. Bitte. Wenn eine Domain beschlagnahmt wird oder mein Nameserver gehackt wird, ja, legal, illegal beschlagnahmt, dann kann man natürlich eigene TLSA-Records hinterlegen, richtig. Aber dann kann ich auch die Postfächer auslesen, dann kann ich die MX-Records ändern, dann habe ich halt ein Problem. Das kann ich an der Stelle nicht lösen, sondern ja, das ist so. So sieht das dann aus. Ich definiere einen Record, der A, sich hier nochmal auf das Protokoll bezieht und B, auf den Port, weil ich habe ja vielleicht auf verschiedenen Ports verschiedene Zertifikate. Es gibt auf einem Rechner ja alle möglichen verschiedenen Dienste, insofern muss ich das ein bisschen aufsplitten. Man kann da auch ein bisschen Wildcard-Magic machen für den Fall, dass ich sowieso ein Wildcard-Zertifikat habe. Kann ich auch sagen, egal wo es ist, ich habe es immer. Aber dann muss ich natürlich aufpassen, wenn ich hier announce, dass ich SSL habe und ich habe das aber auf dem und dem Port gar nicht aktiv, könnte ein Client auf die Idee kommen, okay, ich darf die Verbindung nicht aufbauen, weil da wird nichts präsentiert. Insofern ist es schon immer sinnvoller, dass wirklich für alle Dienste, wo man das hat, ne, beim Mailserver kommt da so ein bisschen was zusammen, das halt einzeln mal durchzudeklinieren und einfach zu sagen, ja, das sind meine ganzen Hash-Verfahren, die da sind. Das Beispiel sehe ich gerade, ist ein bisschen unglücklich, weil eigentlich müsste man vielleicht noch Host davor schreiben. Das bezieht sich nicht auf die Domain, meine Domain.de, sondern es bezieht sich auf den Hostnamen. Also wenn ich den Mailserver habe, mail.example.com, dann ist das 25 TCP mail.example.com. Das heißt, wenn ich zwei, drei Mail-Relays habe, MX1, 2, 3, muss ich das auch als MX1, MX2, MX3 in drei Records publizieren und nicht auf die Domain basiert. Ja, weil ich kann ja viele Mail-Server haben, die können unterschiedliche Zertifikate haben. Ja, das darf ich ja gar nicht generisch definieren können, das kann ja nicht funktionieren. So sieht das Ganze dann aus. Hier oben habe ich den MX1 auch drin, da sieht man das. Ja. Im Prinzip beginnt ab hier ein Textfeld, das hat eine relativ einfache Struktur. Ich habe drei Parameter, mit denen ich so ein bisschen sagen kann, ah, wie ist das definiert. De facto benutzt man heute eigentlich immer diese 3.1.1, dass ich das Zertifikat für den Fingerprint heranziehe, dass ich das eben in diesem Binärformat einfach benutze und dass ich halt zum Beispiel einen SHA-256-Hash von diesem Zertifikat gebildet habe. Und dann weiß der Client, okay, das, was jetzt hier kommt, dieses 5CE und so weiter, das ist der SHA-256-Fingerprint von diesem Zertifikat. Und wenn ich ein Zertifikat sehe, was daraufhin nicht passt, dann stimmt was nicht, weil der Admin Mist gebaut hat oder weil das jemand getauscht hat. Das ist eigentlich alles. Und insofern macht man es eigentlich immer mit dieser 311 und die Rest ist eigentlich eher theoretischer Natur. Insofern gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Der Weg ist relativ einfach. Fingerprint generieren, Rekord aufsetzen, fertig ist der Lack. Das ist nichts anderes als eine Textzeile, zumindest auf den ersten Blick. Ich habe da noch nie Zertifikate reingespeichert. Also ich würde sagen, unpraktikabel, nimm den Fingerprint und dann ist gut. Also zum einen ist es ein Volumen, zum anderen haben die eine natürliche Grenze, was du an Daten reinkriegst. Und ich weiß noch nicht, was das bringen soll. Ja, die Frage war, ob man da nicht dann auch gleich zum Beispiel sowas wie PGP oder S/MIME-Keys oder Nutzerzertifikate reinlegen kann. Ja, daran arbeiten wir. Also wir, die Gemeinschaft. Ja, da werden wir aber einen eigenen Typ definieren, OpenPGP-Key oder OpenKey oder was heißt der Record-Typ. Der kriegt dann auch ein bisschen Länge, damit was reinpasst. Und ja, dann kann ich zum Beispiel auch für den Nutzer nach so einem Rückwärts-Kodierungsschema oder einer Mailadresse im DNS zum Beispiel Zertifikate oder PGP-Keys veröffentlichen. Und insofern muss man schon sagen, das diskutiere ich gerade in einem Projekt durch, warum heute noch Key-Server? Ja, warum machen wir das nicht gleich über das DNS-System, skaliert, ist cachebar und so weiter? Das ist sehr interessant und da sind die RFCs gerade in Arbeit und es gibt Leute, die das an der Umsetzung gerade sich bemühen. Aber das ist erstmal was anderes als das, aber die Idee, klar, ne, es war natürlich sehr naheliegend, dann Dane erstmal weiterzudenken, wenn wir so eine Struktur haben, was kann man damit alles noch Tolles machen? Ja. Gab es auch früher teilweise schon, ja, dass ich SSH-Fingerprints von Servern und so weiter hinterlegt habe, um diesen ausgetauschten SSH-Zertifikaten entgegenzukommen, ist eigentlich eine uralte Nummer, die hier läuft. Wir haben es bloß einfach 20 Jahre lang nicht verfolgt. Also so sieht das aus. Es gibt auch ein paar Webseiten, da paste ich mein Zertifikat rein, das ist ja öffentlich, das ist ja kein Geheimnis, ist ja nicht der Key, sondern mein Zertifikat. Und dann generiert er mir diesen Record zurück und den trage ich mit Cut and Paste in meine DNS-Zone ein, drücke Speichern und bin durch. Also selbst wenn ich gar keine Ahnung habe, das über die 1, 2, 3 Dane-Generatoren zu machen, ist tatsächlich trivial. Das Problem ist, ich vertraue jetzt im DNS-Record, wo wir vorhin gesagt haben, das basiert auf UDP und schlecht gesichert und sehr rudimentär. Auch das DNS könnte ja bereits kompromittiert sein. Und wenn der Man in the Middle mein Zertifikat austauschen kann, dann kann genau dieser Man in the Middle auch meinen Fingerprint austauschen. Und damit habe ich natürlich einen Schluss, der das Ganze schon wieder eigentlich obsolet macht. Das heißt, das Ganze ergibt wirklich nur Sinn, wenn ich DNSSEC habe. Und darum sind Dane und DNSSEC so eng miteinander verwandt. Ich kann jederzeit einen TLSA-Record publizieren, aber die Policy ist auch klar, ein TLSA-Record, der nicht ohne DNS, der nicht mit DNSSEC ausgeliefert worden ist, muss ignoriert werden. Ja? Das ist nichts. Also man kann das immer zu Übungszwecken schon mal eintragen, dann hat man das und freut sich. Kann auch dem Chef zeigen, glaubt er dann und sagt, geil gemacht, wir sind up to date. Aber ohne DNSSEC ist das komplett wertlos. Dann kann ich auch meinen Fingerprint irgendwie draußen an schwarze Brett schreiben und meinen Kunden sagen, sie können da mal nachgucken gehen. Also das ist irgendwie Quatsch. Also kein Problem, muss man nur machen. DNSSEC ist nicht so wild, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Ist eigentlich uralt, vor einem Jahr habe ich auch hier genau beim Linux-Sachen mal so salopp die Frage gestellt, ich weiß gar nicht, was älter ist, IPv6 oder DNSSEC. Und habe dann so leicht die Wette aufgestellt, weil sie aus dem Publikum kamen, die sind 3 Monate auseinander. Ja, die beiden Stories, die am ältesten sich noch nicht durchgesetzt haben und meine Wette ist ja, DNSSEC kommt eher flächendeckend als IPv6. Und ein Jahr später muss ich sagen, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja? Also, ich glaube, es geht, also ja, es kommt ja so IPv6 auf dem DSL-Backbone, die sind schon auch am Machen und so weiter, aber ja. Kann ich mal kurz sagen, ich habe gestern extra nochmal mit dem Felix Weigand von CPS-Datensysteme telefoniert, großer Domain, DNS, SSL-Zertifikatsregistrar, und habe den mal gefragt, es gibt laut DENIC so ungefähr 15.000 DNSSEC-signierte DE-Domains. Das ist vergleichsweise wenig. Ja, die haben ungefähr 180.000 signierte Zonen, weil die DENIC ja selber über dieses NS-Entry selber ja auch hostet und das über einen anderen Mechanismus betreibt, die jetzt mal außen vor, aber so End-DNS-Zonen, die selber verwaltet werden, sind wohl angeblich, sagte Felix, ungefähr 15.000. Das kann man jetzt wieder total toll oder total negativ finden, das überlasse ich jetzt Ihnen, je nachdem, ob Sie da positiv oder negativ denken wollen. DNSSEC ist eigentlich nicht schwierig, aber wie wir jetzt gleich sehen werden, es ist halt einfach im Handling nervig, weil Ich habe einfach das Problem, wie wir gleich sehen werden, wenn ich da Fehler mache und meine Zone nicht mehr valide ist, weil ich mich irgendwie verduddelt habe, bin ich offline. Das muss man sich mal klar machen. DNS ist die Mutter aller Dienste. Wenn Sie Ihren Nameserver runterfahren, ist Ihre komplette Infrastruktur tot. Total egal, wie viele Uplinks, Carrier und redundante Server Sie haben. Ohne Domain wird kein Kunde mehr bei Ihnen im Webshop einkaufen. Und da kommt natürlich ein Problemchen mit dazu, das wir jetzt ein bisschen im Hinterkopf behalten müssen. DNS wird gecached. Wenn ich auf dem Webserver mein SSL-Zertifikat aus Versehen durch eine veraltete, kaputte Version ausgetauscht habe, dann öffne ich den Browser, der sagt, geht nicht, sage ich hoppla, tausche die Datei aus, starte den Apache neu und war nach einer Minute Downtime, bin ich wieder am Start. Wenn ich im DNS aus Versehen sowas eine Runde rausgebe und das wird eine Stunde, einen Tag, eine Woche gecached, werde ich das in dieser Zeit von den Systemen, die das zufällig gerade abgefragt haben, nicht aus deren Cache rauskriegen. Und ich werde die Auswirkungen noch eine komplette Woche lang spüren, weil natürlich dann meine Records nicht valide signiert waren. Und die Maßgabe ist klar, wenn die Signatur nicht mehr stimmt, müssen DNS-Records verworfen werden. Sie dürfen nicht akzeptiert werden, sonst wäre es ja überflüssig. Ja, also wenn der Man in the Middle das tauscht und ich sage, dann stimmt nicht, mache ich trotzdem, ja, dann kann man es auch lassen. Also das ist das eigentliche Problem dabei und darum ist das immer so, schon so eine kleine Herz-OP, wo auch mir die Pumpe geht, dass ich dreimal nachdenke, weil wenn man eine produktive Domain macht und man vertut sich da und man merkt es nach 10 Sekunden, ist nicht so schlimm, weil da ist nicht viel rausgegangen, was gecached wird, aber wenn man das so schlecht pflegt und irgendwann entwickelt sich was und man merkt das erst am Nachmittag, dann hat man da teilweise echt ein Problem. Man muss also ein bisschen anders denken. Aber, ja, man kann die TTL runtersetzen, ja, was heißt auch vorher, das kann auch ein Problem sein, was in 6 Monaten erst entsteht, weil Records ablaufen, Keys ablaufen, ja, dann habe ich einfach nicht dran gedacht, mit ist schon wieder soweit. Insofern, einfach nur die TTL runtersetzen ist auch nur die halbe Antwort, weil dann habe ich mehr Last, mehr Volumen und es gibt irgendwann, auch wenn ich sie zu kurz mache, Nameserver, die einfach sagen, ich cache das so oder so einfach 4 Stunden, weil die keine Bock haben, sonst setzt jeder eine Minute TTL, ja, und dann fliegt uns das alles um die Ohren, das funktioniert nicht. Ja, wir haben ein paar technische Probleme, das nur am Rande. Ich muss natürlich, wenn ich einen Record ziehe, dann auch die ganzen Signaturen prüfen. Die Signaturen erzeugen durchaus ein bisschen Volumen, klar, weil das sind dann die digitalen Unterschriften, die da im DNS über die Leitung flutschen. Das werden wir gleich sehen, da ist viel Text. Und natürlich habe ich da ein bisschen Datenvolumen dabei, aber im Zuge der Sicherheit sollten wir das vielleicht aushalten. Ich habe aber vielleicht auch, da überlegt man gerade, inwieweit das halt Problem ist, Latenzproblem, weil immer ich habe den Record, ich muss dann die Signatur ziehen und die Signatur ziehen und die, also ich muss halt einfach 3, 4, 5 Mal durchs DNS laufen und wenn ich Verfahren habe, wo ich was sehr, sehr schnell brauche, dann ist das natürlich schon was anderes als die kleine, einfache UDP-Antwort, wie ich sie früher einfach mal gekriegt habe. Aber gut. Also, das DNS ist im Prinzip uralt, ja, über 30 Jahre alt und ehrlich gesagt sind wir bis heute mehr oder weniger auf diesem Sicherheitsstandard auch stehen geblieben. Ja, altes UDP-Teil, teilweise bei großen Records heute auch TCP, gerade wenn sie eben ein bisschen länger sind. Das Schöne ist ja eigentlich, ist das Ding total schlecht gebaut von A bis Z. Man hat ja früher mal gesagt, das ist atombombensicher und so weiter und so fort. Sie erinnern sich vielleicht, DNS geht nie kaputt, ja, da kann eine Atombombe rauffallen, wir haben so viel dezentrales DNS. Eigentlich ist es total schlecht gebaut, es hat keine Absicherung und ich muss sagen, ich finde es total geil, dass es eigentlich bis heute funktioniert. Das ist ein 30 Jahre altes Protokoll, was man heute vermutlich nicht wieder so designen würde, aber eigentlich ist es somit das Stabilste, was wir besitzen. Ja, never touch a running system, genau. Aber wir touchen es gerade, weil wir machen jetzt doch mal ein bisschen Security rein. Ja, man muss natürlich auch beim DNS berücksichtigen, ja, wer ist denn tatsächlich das Internet heute? Ja, wem gehört der A-Server, also der, von dem alle anderen Root-Server erstmal rausreplizieren, also die ziehen eine Kopie von der A-Zone und wenn die A-Zone einen Fehler hat, es gab da in der Vergangenheit mal so Konfigurationsfehler oder Störungen bei IQ, Irak und AF, Afghanistan. Das sind natürlich technische Problemchen, die natürlich im Alltag mal entstehen können, just zur Unzeit, wo man sich vielleicht gerade sowieso in kriegerischen Handlungen befindet. Und da muss man natürlich auch sagen, okay, kann ich überhaupt den Root-Servern der Welt vertrauen? Denn selbst wenn wir jetzt ein DNS-Hex-System erstmal bauen, das hängt ja auch irgendwo fest und damit an den Root-Servern. Und da muss man natürlich auch etwas hilflos die Frage stellen, kann ich denen trauen? Aber wenn ich das mache, kann ich nur sagen, ich kann niemandem mehr trauen, wo ist das Fenster, ich stürze mich raus. Ja, das Leben endet meist tödlich, warum nicht gleich jetzt? Das ist irgendwie auch nicht die Antwort. Nur mal so ein uraltes Bild, was ich ganz schön fand. Das war das atombombensichere Internet, wie wir das eben vor 15 Jahren mal so gehabt haben. Also insbesondere der A7, alle anderen befanden sich in einem sehr limitierten Umfeld, also sagen wir mal in dem Detonationskreis einer besseren Atombombe an der Ostküste der USA. Und ehrlich gesagt, wenn die weg wären, wäre der Rest auch weg, weil was wollen sie dann noch? Das war die Situation, wie wir sie früher mal hatten. Man hat auch sehr schön gesehen, Europa, ja, also Old Europe, die brauchen kein DNS, die haben von Technik eh keine Ahnung. Von Afrika, da gibt es ganze Kontinente, die da eigentlich nichts besessen hatten. Ja, manche erinnern sich vielleicht, es gab ja mal Ideen, so ein Afrika-DNS aufzusetzen mit eigenen Zonen und so. Heute sieht es anders aus, muss man sagen. Zum einen haben wir so Anycast-Sachen, sodass wir den bestimmten Server einfach über die ganze Welt verteilt haben, in ganz vielen Instanzen. Und wir haben auch, sieht man auch in Europa, deutlich mehr verteilt. Es ist heute deutlich dezentraler. Bleibt aber, muss man einfach mal wissen, alles eine Replikation vom A-Server. So ist es. Aber gut, das können wir heute nicht lösen. Ja. Das DNS, haben wir vorhin gesagt, ist von A bis Z nicht vertrauenswürdig, auch wenn es gut funktioniert. Es sagt sich immer leichter, ja, muss man was injecten. Das ist natürlich in der Praxis dann schon ein bisschen schwieriger und man muss Glück haben, man muss die Wege haben, man muss auch man in the middle sein und so, aber prinzipiell ist es an der Stelle nicht absolutistisch ausgeschlossen. Ja. So, und jetzt schauen wir uns endlich mal an, nachdem wir uns hier in die Depri-Phase begangen haben, dass das alles so doof und so unsicher ist, schauen wir uns mal an, wie DNSSEC funktioniert. Und ich habe eine Zeit lang DNSSEC von oben nach unten erklärt. Es gibt die Root-Server, es gibt die Zonen, es gibt das unten. Und bin irgendwann mal auf die Idee gekommen, eigentlich erklärt man DNSSEC viel besser von unten nach oben. Und darum machen wir das jetzt Ganze mal ganz einfach. Stellen wir uns mal ganz dumm, was ist ein Dampfmaschinen? Das ist ein A-Record. So funktioniert das DNS. Mailbox.org hat eine IP-Adresse, das ist ein Internet-I-Record. So weit, so gut. Das könnte der Man in the Middle tauschen, damit die Webseite faken und den Login entführen. Das sagt mir also nichts. Damit den keiner mehr fälschen kann, muss ich das also digital unterschreiben, so wie eine E-Mail. Ich muss diesen A-Record signieren. Und so sieht das aus, ein Resource Record Signer, eine Unterschrift. Hier steckt drin, dass das die Unterschrift für den A-Record von Mailbox.org ist. Ja, darum habe ich die farblich gemacht. Dann sind so ein paar Parameter, Zeitstempel, Hash-Verfahren und so weiter und so fort. Und im Prinzip hinten raus steckt die digitale Unterschrift drin. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Resource Record Signer in einem zweiten Schritt ziehe, kann ich den A-Record überprüfen. Darum vorhin auch diese Latenz, ich muss da mehrfach durch und mir die ganzen Folgerecords, die da entstehen, nochmal ziehen. Und wir sehen schon, die sind natürlich gekürzt, ne? Die würden nicht auf die Folie passen, da kommt ein bisschen was zusammen. Ich habe jetzt immer Text rausgelöscht. Jetzt haben wir das Problem, wir haben jetzt eine digitale Unterschrift, aber eine digitale Unterschrift nützt uns ja nichts, wenn wir den Urheber nicht haben, den Schlüssel, um die Unterschrift auch zu prüfen. Also ja, es ist unterschrieben, aber von wem und ob das stimmt, vom Angreifer unterschrieben, weiß ich auch nicht. Ja, das ist ja so, die PGP-Unterschrift unter der E-Mail sagt ja erstmal nicht aus, wenn ich nicht auch prüfen kann, ob sie tatsächlich noch von dem ist, der das offiziell hätte unterschreiben müssen. Das heißt, ich brauche unabhängig davon, dass ich die Unterschrift brauche, auch noch meinen, sagen wir mal, Public Key, so wie beim PGP SMIME auch. Den kann ich auch im DNS veröffentlichen und den müsste ein Client dann natürlich auch wieder ziehen und der ist natürlich auch wieder ein bisschen länger. Und auch dieser DNS-Key, der hier läuft, läuft natürlich über dasselbe kaputte, nicht vertrauenswürdige DNS und könnte vom Man in the Middle ausgetauscht worden sein. Das heißt, bis jetzt haben wir uns im Kreis gedreht, viel Wind gemacht, aber eigentlich noch überhaupt nichts gewonnen. Aber das sind die Records, die ich habe und die sind am Anfang etwas verwirrend. Ich habe klar den klassischen A, dann habe ich den Resource Record Signer, die Unterschrift und dann habe ich den 256er DNS Key hier. Jetzt muss ich also, damit ich eine Kette der Vertrauenswürdigkeit habe, eine Trust Chain habe, meinen Public Key auf der nächsthöheren Instanz über mir publizieren. Weil wenn ich ein Man in the Middle von meinem Name Server habe, komme ich ja nicht weit. Also gebe ich den, sagen wir mal salopp, an die DENIC. Ich gebe den über mein Registrar und mein Registrar hat dann API-Calls und so weiter zur DENIC oder zu den anderen Registries für com.org und so weiter und so fort. Ich werde das also über meine Domain-Registry machen, aber im Prinzip landet das über kurz oder lang halt bei denen, die für .de oder in dem Fall muss ich sagen, eben für .org zuständig sind. Das ist ja meine nächsthöhere TLD. Und dort muss ich meinen Public Key publizieren, sodass ein anderer eben auch von dort meinen Public Key ziehen würde. Und dann die Unterschrift, die er von mir bekommen hat, prüfen kann. Stellt sich natürlich dann auch die Frage, was ist, wenn zu dem anderen auch ein Man in the Middle unterwegs ist? Kann ja auch sein, dass der Man in the Middle vor dem Client sitzt und jede Verbindung, die der nach draußen macht, auf seiner Seite schon kompromittiert. Das muss ja gar nicht bei mir der Fall sein. Aber erstmal ist das der Weg. Das heißt, dieser DS ist das Gegenstück zu diesem DNS-Key, den wir gerade eben gesehen haben. Das ist mein DNS-Key, den ich oben publiziert habe. Das heißt natürlich jetzt auch, in meiner TLD, also in .org, gibt es jetzt einen neuen Record. Der heißt nicht A, sondern DS. Und wenn ich den von dort fetche, könnte er durch ein Man in the Middle ausgetauscht worden sein. Also muss der Record, den ich von .org fetche, unterschrieben sein. Déjà-vu, das hatten wir schon mal, das Spiel. Damit ich die Unterschrift von .org, also die müssen mit ihrem Key sich selber unterschreiben, damit ich deren Unterschrift unter meinem DS-Key prüfen kann, brauchen die am Ende einen DNS-Key auf .org, den sie selber publizieren. Also exakt das, was ich gemacht habe, müssen die eine Ebene höher auch machen. Und mein Key ist dort ja ein beliebiger, belangloser Eintrag. Könnte ja auch irgendwas anderes sein. Da hat erstmal keine besondere Bedeutung. Aber die ganze übergeordnete Zone muss natürlich in sich auch durchsigniert sein. Und darum hat das mit dem DNS-Sec auch durchaus eine Weile gedauert. Denn die TLDs kommen so schnell dann auch nicht aus dem Knick. Erstens sagen die auch, Moment, das ist jetzt hier kein Spiel, wir können nicht kurz über Nacht mal irgendwas rumfrickeln und am Ende fällt uns das auf die Füße. Da denken die schon auch mal locker ein paar Jahre drüber nach, was und wie sie es machen. Und vor allem, jede TLD löst es anders, das ist so das Problem. Es gibt da keinen Standard, den alle TLDs machen, sondern jeder macht das, wurschtelt sich da irgendwie halt zurecht. Und darum war es tatsächlich so, dass diverse TLDs bis vor einigen Jahren oder bis vor kurzer Zeit selber einfach nicht signiert waren. Und ich konnte unter diesen TLDs keine DNSSEC-Domains betreiben. Und das war natürlich ein schönes Henne-Ei-Problem. Die Endanwender oder die Administratoren konnten nicht signieren, weil die TLD konnte das nicht. Und die TLD hat gesagt, boah, das kostet so viel Geld, es gibt ja gar keine DNSSEC-Zonen, warum sollten wir das einführen? Und durch Dane ist jetzt tatsächlich dieses Dilemma mal durchbrochen worden. Aber wie gesagt, das war unser A-Record vorhin. Auf der Ebene höher ist das einfach ein Bestandsrecord und das ist dann einfach deren Key und deren Unterschrift von dem Org-Key, die sich jetzt auf diesen DS-Signer bezieht. Hätte ich rot färben müssen. Klar? Das heißt, damit... Entschuldigung, ja? Ja, aber die verwalten eine... Es gibt mehrere Registries, die das kooperativ oder konkurrierend verwalten. Ja, aber es gibt ja irgendwo die .org-Root-Zone auf den Root-Name-Servern der Welt und da muss ich das dann abspielen. Wer auch immer das dann kooperativ, konkurrierend, wer auch immer reingeschrieben hat. Aber es gibt ja irgendwo die Wurzel. Das werden die irgendwie im Griff haben. Die teilen sich auch den Zugriff, also die Frage ist, ob sie den privaten Schlüssel teilen. Ja, das müssen sie irgendwie, aber die teilen sich auch das Zonenfile, wo sie gemeinsam halt reinregistrieren. Also insofern, das muss dann schon klappen, sonst gibt es da ganz andere Probleme. Jetzt habe ich das Problem, die haben zwar den DNS-Key veröffentlicht von sich selber, der ist jetzt für mich aber natürlich wiederum genauso wenig vertrauenswürdig wie alles andere, was wir hatten. Das heißt, auch die müssen ihren DNS-Key upstream veröffentlichen. Und was ist die TLD von .org? Na, der Punkt. Also die alleroberste Zone, die Wurzel von allem. Und auch dort habe ich dasselbe Spiel, der wird wieder signiert, da habe ich einen Resource-Hacker-Zeiner. Auch die brauchen für .einen Key, die Folien spare ich euch jetzt. Aber am Ende habe ich das Problem, über .com kommt irgendwie nichts mehr. Also ich meine, ich würde es jetzt ewig weitermachen, aber das klappt nicht. Das heißt, damit ich das irgendwann prüfen kann, muss ich den Obermacker-Key von Punkt bei mir hart in meinen Nameservern importiert haben. Aber ehrlich gesagt ist das nicht so schlimm, denn auch wenn ich eine DNS-Resolver aufbauen möchte, muss ich irgendwann die Root-Nameserver der Welt und den A-Server hart bei mir in meiner Config hinterlegt haben. Kennt ihr aus dem Bind? Root.hints. Ja? Weil wenn ich die nicht habe, weiß ich ja nicht, wen ich anfragen soll. Also irgendwie muss ich sowieso irgendwann einmal den Anker machen, was sind meine Root-Server der Welt und da muss ich dann eben auch den Key von denen hinterlegt haben, damit ich da dann wieder rankomme. Und wenn das jetzt dann bei mir quasi mal hardcodiert eingerichtet ist und in Zukunft einfach mit den Softwareversionen ausgeliefert wird, dann habe ich die Möglichkeit, die ganze Kette top-down durchzudeklinieren, wer wen wo wie unterschrieben hat, bis ich ganz unten wieder angekommen bin. Die Frage war jetzt, was ist, wenn der Man jetzt immer noch quasi beim Client sitzt und alle Verbindungen kompromittieren kann? Wenn der Client einen DNS-Resolver selber betreibt und er hat den Punktschlüssel selber auf der Platte, dann würde es ja auffallen, dass die erste Signatur zur .org nicht mehr stimmt. Wenn der Client wirklich ein Client ist und seinen Provider fragt, wo er sich per DSL eingewählt hat, ja, das ist aber in aller Regel auch nicht DNSSEC signiert. Also das ist tatsächlich so eine Lücke, die man gelassen hat, dass die letzte Meile vom Client zu seinem lokalen Resolver eigentlich nicht über DNSSEC validiert wird, sondern an der Stelle könnte ein Man in the Middle und damit auch vielleicht ein lokaler Trojaner, Virenprogramm und sowas, das tatsächlich kompromittieren. Das hat man einfach gesagt, muss man einfach als ausreichend vertrauenswürdig ansehen. Die könnten mir auch, also mein Provider, wo ich mich einwähle, ist so sehr Man in the Middle, auch was den Traffic und so angeht, und hat man nicht richtig gelöst. Ne, sondern eigentlich frage ich meinen Server relativ normal und der wird, das gucken wir uns gleich an, der wird mir dann sagen, ich habe das DNS-Tag validiert bekommen und du kannst mir jetzt einfach glauben, bitte. Ja, und ja, die Zukunft wird aber vielleicht bringen, dass ich natürlich zunehmend DNS-Tag-Client-Implementierungen habe, die das tatsächlich dann besser selber validieren und machen und das dann können. Ne, aber die normale, stupide, blöde Resolver-Bibliothek, die fragt halt und kriegt eine Antwort und ich sehe nur an den Typen, die damit definiert sind, dass das valide von außen war. Aber wenn ich jetzt sicherheitsrelevante Software habe, dann steht mir der Weg ja offen, das sauber komplett zu validieren. Die Möglichkeit habe ich natürlich und da muss der Weg dann irgendwann hingehen. Das heißt, wenn man sowas ziehen will, wenn das nicht ausgeliefert wird, ich kann natürlich über ein einzelnes DIC-Kommando mir einfach sagen, fetch mir doch mal das Feld DNS-Key von der Punktzone. Das ist eigentlich eine ganz normale, blöde DNS-Abfrage. Ne? Aber ich kann mir das als Record, deren DNS-Key vom Punkt ja einfach ziehen. Klar, wenn jetzt Man in the Middle zieht, steht, dann würde ich schon den falschen Key lernen. Das ist so wie das SSL-Zertifikat, habe ich beim allerersten Zugriff einmal akzeptiert und dann 5 Jahre benutzt. Wenn da jemand im Weg stand, hätte ich es auch falsch akzeptiert. Das heißt, so könnte man das als Workaround machen und später wird man halt, oder in Zukunft wird man halt Wege haben, dass das von vornherein über die Distributionen und Konsorten mit ausgeliefert wird. Ja, und das war das, was wir gerade gesagt haben. Ja, mein Server muss mir halt authenticated Data liefern, aber meine Verbindung zum Server muss ich eigentlich anders sichern. Ja. Soweit, so gut. Das wäre jetzt total einfach. Ich mache einen Key, ich gebe das meinem Upstream und so weiter und so fort. Es gibt auch von den Registraren üblicherweise APIs, über die ich dann meinen Key dort oben publizieren kann, weil ich muss erstmal, wenn ich ein Hoster bin und ich habe 5000 DE-Domains meinem Registrar irgendwie beibringen, dass er jetzt 5000 verschiedene Schlüssel kriegt. Das kann man über API-Calls automatisieren und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, jetzt hört der Spaß auf, jetzt geht der Schlamassel eigentlich erst los. Ich muss, wie gesagt, meinen Key bei der nächsthöheren Ebene hinterlegen. Ohne das geht gar nichts. Nun ist es aber so, ich will von Zeit zu Zeit so einen Schlüssel auch mal tauschen. Vielleicht, weil er kompromittiert worden ist, vielleicht, weil er einfach schon zu lange läuft, weil ich einfach mal sage, ich muss das mal durchrotieren, auch weil sonst Brute Force ja irgendwann mal vorbeikommt. Wenn jemand nur 3 Jahre lang rechnet, hat er den irgendwann, also will man den ja irgendwann mal rotieren. Das heißt, wie immer bei solchen Sachen ist ein regelmäßiger Schlüsseltausch sinnvoll, um einfach auch diesen Faktor Zeit für einen Angreifer rauszuholen. Und wenn ich aber jetzt immer mit meiner Registry da kommunizieren muss und vielleicht bei einigen noch ein E-Mail-Ticket aufmachen muss oder händisch das in Webformular pasten muss, so machen wir das bei einigen noch, ja, weil es API-Calls nicht gibt oder wir sie nicht implementiert haben, dann kann ich das nicht einmal im Monat automatisiert für 5000 Zonen oder sowas machen. Das macht einfach keinen Spaß. Also, das habe ich schon ausdiskutiert, es ist für mich relativ einfach, 5000 E-Mail-Tickets bei denen aufzumachen mit dem aktuellen Key. Fanden die aber nicht gut. Sie haben ja versprochen, dass das bis zum Sommer implementiert ist und ich habe gesagt, ja, die Wette gilt. Also für mich, klar, mir ist nicht vertrauenswürdig, aber klar. Parke ich mal ganz kurz, kommen wir gleich dazu. Key Rollover, kommen wir gleich. Also, da muss ich das eben machen. Das heißt, es gibt eigentlich kein automatisiertes, geschweige denn ein standardisiertes Verfahren. Ich habe das vielleicht über eine API zu meinem Registrar, aber wenn ich irgendwo noch eine russische oder ich weiß da gar nicht, okay, sie ist nicht den, aber irgendeine andere Domain habe, dann muss ich mit jedem selber überlegen, wie kriegt der meinen Key über das Verfahren zu der Registry und was mache ich vor allem mit Kundendomains, die selber auf eigene Faust irgendwo registriert haben, da habe ich gar keinen Zugriff drauf. Das ist einfach total eklig. Wir wollen ihn aber von Zeit zu Zeit ohne Aufwand tauschen und darum macht man Folgendes. Wir ziehen noch eine Schlüsselebene ein und an der Stelle wird es jetzt etwas komplizierter. Wir reden nämlich die ganze Zeit nicht von einem Key, sondern von zweien. Wir haben einen Zone Signing Key, mit dem wir unsere DNS-Zone signieren. Das war das, was wir im Prinzip jetzt dann, wovon wir mal geredet haben. Und den kann ich lokal, täglich, monatlich schnell tauschen. Dieser Zone-Signing-Key wird jetzt seinerseits schon von mir mit meinem Key-Signing-Key unterschrieben. Und mein Key-Signing-Key, den habe ich upstream publiziert und den kann ich aber dort auch ein Jahr lang stehen lassen. Das, was unten als Zone-Signing-Key dann ständig Record signiert, wo also auch ein Angreifer vielleicht viele Daten sammeln kann, um Rückschlüssel auf den Server zu ziehen, ist nicht das, was ich upstream habe, sondern das ist das, was ich schnell tauschen kann, weil ich nur mir selber gegenüber verantwortlich bin, mich selber neu zu unterschreiben. Und mein Key-Signing-Key, den ich dafür benutze, der auch in meiner Zone drin ist, ja, den habe ich von Zeit zu Zeit und eher selten händisch, API-mäßig bei meinem Upstream-Registrar publiziert. Das heißt, wir reden immer von zwei hieß. Ich habe bloß vorhin immer nur einen gezeigt, den ZSK und den KSK. ZSK, das Zone Sending Key, ist die 256. Da habe ich vorhin gesagt, das ist so ein DNS, 256er DNS-Key, den wir da gesehen hatten. Den kann ich eben auch zur Not durch Shell-Skripte automatisch tauschen. Gibt es ein paar mittlerweile schöne Automatismen dafür. Und ich habe den KSK, den ich einmal pro Jahr tauschen kann und mit dem ich dann weiter signiere. Das ist aber eine Empfehlung. Ja, man kann durchaus die Frage stellen, was ist denn, wenn ich das nicht monatlich tausche? Was ist denn, wenn ich das nicht jährlich tausche? Ja, keine Ahnung, eigentlich nichts. Ja? Tragt das einmal ein und betreibt den 5 Jahre lang so. Das ist mir immer noch lieber, als wenn ihr sagt, oh Gott, das ist so kompliziert, wir machen kein DNS-Sec. Ne? Also klar, selbst ein nicht getauschter Schlüssel ist immer noch besser als Plaintext-DNS. Also insofern ist das jetzt Best Practice oder für die, die einen Anspruch drin haben, dass sie das durchrotieren wollen. Aber ehrlich gesagt ist das jetzt gar nicht, wie man heutzutage so schön sagt, systemimmanent, sondern es erhöht einfach nur meine Verschlüsselung, meine Sicherheit, dass ein Key halt nicht einfach seit Ewigkeiten da im Raum steht. Ja? Und insofern kann man dann, wenn man das für ein paar Zonen selber macht, auch wunderbar damit leben, dass man das halt einmal per Hand da oben publiziert und meinetwegen in 1-2 Jahren nochmal. Aber deswegen brauche ich keinen Automatismus und deswegen muss ich mich da auch nicht unbedingt verrückt machen. Ne? Wir haben jetzt 30 Jahre lang gar nichts gehabt. Das ist die Frage, bin ich zu langsam? Dann kann ich auch schneller reden. Die habe ich gerade zurückgestellt, der Key Rollover. Kommen wir gleich. Das ist doch das Problem. Ich, ganz kurz. Das heißt, so sieht das aus. Es gibt so ein paar DNS-Sec-Validatoren, die malen lustige Bildchen. Und hier sehen wir das auch sehr schön. Ja, ich habe meinen DNS-Key, mit dem ich unten meine Zone signiert habe, alle grün. Der Key-Signing-Key hat meinen Zone-Signing-Key unterschrieben. Am besten am Anfang macht sich einen Spickzettel, was ist, obwohl die Worte ja eigentlich eindeutig sind. Ich habe sie ständig verwechselt. Und meinen Key-Signing-Key, den habe ich eben da oben als DS veröffentlicht. Wir haben ja vorhin gesagt, der DS ist im Prinzip mein DNS-Key, bloß in einem anderen Format für oben, damit es keine Missverständnisse gibt. Und mein DS-Key oben ist natürlich von der Org-Domain mit deren Zone-Signing-Key unterschrieben und deren Zone-Signing-Key ist mit deren Key-Signing-Key unterschrieben. Und dann geht das Bild weiter zur Punkt-Domain. Das ist das, was wir die ganze Zeit in ASCII-Form gesehen haben, jetzt mal grafisch. So, und jetzt können wir uns mal angucken, wie das Ganze dann technisch einfach mal abläuft. Ganz früher, in den letzten 15 Jahren, gab es so ein paar Shell-Skripte, da haben sich ein paar Leute verdient gemacht, Konstantin Angouros und andere, die hatten so DNSSEC-Toolchain-Skripte, die das so auf Shell-Ebene gemacht haben, dann hat man ASCII-Zone gegeben, dann hat der die signiert und als signierte Zone in ASCII wieder abgelegt, dann konnte ich ein Bind reingehen und die Zone benutzen statt des Originals und immer, wenn ich was geändert habe, musste ich die händisch wieder durchkompilieren sozusagen und nachsignieren, das funktioniert nicht automatisch, weil sobald ich das einmal vergesse, stimmen die Unterschriften nicht mehr und dann bin ich offline. Ne? Das ist das Problem. Heutzutage geht das ein bisschen einfacher mit den heutigen 9er Bind-Versionen. Geht auch mit Nicht-Bind-Versionen, aber ich schaffe jetzt nicht alle DNS-Server-Typen parallel zu versorgen, muss man gucken. Gibt auch noch Power-DNS und super viele schöne andere DNS-Server. Das heißt, ich habe ein Tool, DNSSEC-KeyGen, damit kann ich mir einen Key-Signing-Key erzeugen. Parameter da hinten kann man machen, Schlüssellänge, Hash-Verfahren kann man auch weglassen, dann erzeugt er einen ganz einfachen, doofen Standardschlüssel. Im Prinzip gebe ich ihm einfach einen Schlüssel an und sage ihm, ja, das ist jetzt in dem Beispiel für support-by-call.org. Dann läuft er einfach durch, generiert, also dauert halt ein paar Sekunden, Schlüsselerzeugung, wie man das so kennt, braucht ein paar Zufallszahlen und generiert mir einen Key, aha, das Beispiel ist zusammengefaked, für support-by-call.org steht hier natürlich, Entschuldigung, ich wollte eigentlich meinen Firmennamen rauskriegen, aber ich war nicht gründlich genug. Sollte eigentlich gelabelt, also naja. Und da steckt dann auch drin, was für ein Hash-Verfahren das ist und die Key-ID. So ein PGP-Schlüssel hat ja auch eine Key-Nummer. Daran sehen wir schon, wir können mehrere Schlüssel parallel haben. Ne, die haben alle eine ID drin. Und dann erzeuge ich noch einen Zone-Signing-Key, das ist genau dasselbe in grün. Der hat eine andere Key-ID und vielleicht auch ein anderes Hash-Verfahren. In dem Fall ist jetzt beides einfach standardmäßig das gleiche. Am Ende habe ich 4 Schlüsseldateien. Wir sehen auch schon, es gibt eine private, die vielleicht nicht lesbar sein sollte und im Prinzip den Public-Key. Das ist so wie PGP, ist genau dasselbe Verfahren. Eigentlich nichts technologisch erstmal nichts Neues. Ja, die beginnen alle mit K, heißen irgendwie so ein bisschen blöd mit Pluszeichen, macht in der Shell keinen Spaß. Aber das sind halt die 4 Schlüsseldateien, Secret Key, Public Key und das eben 2-mal. Mehr ist das gar nicht. Das kann man auch in Shell-Skript einfach mal zum Beispiel reinwerfen und automatisiert einmal im Monat einen neuen Zone-Signing-Key generieren. Das heißt, wenn wir das einrichten wollen, und wir gucken uns das gleich an, erzeuge ich mir irgendeine Key-Directory, also mkdir auf var-cache-bind-keys oder etc-bind-keys oder wo auch immer man das hinpacken möchte. Ich muss darauf achten, und das ist manchmal so ein bisschen tricky, bind braucht da Schreibrechte und Leserechte vor allem auch drauf. Wir haben gerade gesehen, der hat das für root erzeugt und nur root durfte lesen. Ja, bind läuft aber unter name-d oder anderen Kennungen Und dann sitzt man 2 Stunden davor und sagt, warum macht er das nicht, warum macht er das nicht, warum macht man das nicht? Und dann kommt man zum Schluss, ja, der sieht ja auch keinen Schlüssel, der sieht ja auch keinen Schlüssel, der sieht ja auch gar keinen Schlüssel. Wie soll er denn, wie soll er denn, wie soll er denn? Also darum schreibe ich das extra rein, denkt an die Dateirechte. Und jetzt gab es 2 Möglichkeiten. Ich kann mit Band 9.7 dynamische Zonen machen. Kennen einige vielleicht. Da editiere ich nicht mehr die ASCII-Datei, sondern da habe ich Kommandos, um in die Datenbankdatei, in diese dynamische Zone, Records zu injecten. Ist gar nicht so schlecht, weil dann hat man keine Syntaxfehler mit drin, weil er einem das dann um die Ohren haut. Nervt aber auch, weil ich nicht einfach mal kurz die Zonendatei aufmachen kann, schön durchscrollen kann und Kommentare reinschreiben kann und sie mir gliedern kann, wie man das halt so als Admin gerne macht. Und wenn ich da also dynamischen Zonenrekord reinmache, dann läuft Bind durch, hat seine Schlüsseldateien und signiert das einfach mal. Das heißt, in dem Moment, wo ich sagen kann, speichern über das Update-Tool, ist das einfach signiert. Oder was die neueren Binds eben können, was sehr charmant ist, ist Inline-Signing. Ich kann meine ganz normale ASCII-Datei weiter benutzen, wie ich sie bislang auch hatte. Und in dem Moment, wo er sie eigentlich lädt, signiert er sie sich nach Punkt Signed durch in eine Kopie von dieser Datei. Das, was früher Konstantin-Skript per Hand gemacht hat, macht er beim Laden. Weiß auch nicht, warum es lange gedauert hat, das einzuprogrammieren. Jetzt gibt es das endlich. Und er benutzt dann die Kopie, die signierte Kopie von der Originalzone und kümmert sich da halt so ein bisschen drum. Und in dem Moment, wo ich die Zone reloade, signiert er das Ganze halt und dann, darum muss er halt auch die Schlüssel dann lesen können. Das ist eigentlich alles. Hier das kleine How-To, Sie sollen das ja auch nachbasteln können, ich will ja, dass Sie es benutzen. Key generieren haben wir vorhin schon gesehen. Ich muss natürlich meinem Bind grundsätzlich sagen, dass er DNSSEC-Unterstützung machen soll. Da ist natürlich die Validation drin, also eigentlich, dass er Resolver ist. Das kann man eigentlich immer anwerfen. Ja, das ist so wie ausgehendes SSL als Client benutzen. Tut nicht weh, ich muss nur Yes sagen. Ne, wenn er Records von anderen kriegt mit SSL, soll er sie bitte überprüfen. Und wenn sie nicht per DNS kriegt, soll er sie bitte überprüfen. Und wenn sie nicht stimmen, soll er sie halt nicht akzeptieren. Das ist einfach nur ein Validation gleich Yes. Ja. Und das andere ist halt, dass ich global halt DNSSEC ermögliche und damit auch halt auch ausgehend meine ganzen Antworten entsprechend publizieren kann. Und dann habe ich im Prinzip zu dem ganz normalen DNS-Gedöns, was ich ja immer irgendwie habe, noch vielleicht noch einen Verweis auf ein Key Directory. Ja, das kann auch var-cache-bind-keys sein, können sich was ausdenken, wie sie das strukturieren wollen. Das war jetzt hier noch von einem Testversuch mit verschiedenen Hash-Verfahren, kann auch anders heißen, das Verzeichnis. Und meine Zonendatei, so wie ich sie auch sonst schon immer kenne, und sage ihm jetzt Punkt 1, Update Policy Local, damit mache ich sie dynamisch editierbar. Das hat mit DNSSEC erstmal nichts zu tun, das sind diese dynamischen Zonen in Bind, wenn man die benutzt. Und dann sage ich eben Auto-DNSSEC Maintain. Das heißt, du kümmerst dich darum, dass immer, wenn dann dynamische Updates reinkommen, dass das signiert wird und geregelt wird. Und damit sagt Bind prima. Das ist eigentlich alles. 2 Keys generieren, 2 Parameter. Schreibrechte nicht vergessen, weil er muss ja auch dann die Zonendateien schreiben können. Diese Datei oder dieses Verzeichnis muss für Bind beschreibbar sein, sonst kann er keine Journal- und dynamischen Updates da drin reinschreiben. Klar. Und das war's. Und anschließend muss man halt mit NS-Update als Tool umgehen, um dann noch Rekordpflege drin betreiben zu können. Ja? Und dann kann ich das einfach abfragen. Ich habe hier zum Beispiel auch einen SOA-Record mit der 23 am Ende über NS-Update-L, Connect Localhost. Mache ich ein Update, bitte Slack, Support by Call auf die IP-Adresse, Send, also Save, Quit. An der Stelle hat er jetzt das Ganze signiert. Und jetzt sehe ich auch schon, wenn ich danach direkt wieder abfrage, er hat sogar den SOA hochgezogen. Das ist nämlich der große Vorteil bei dynamischen Updates. Nie wieder vergessen, die Seriennummer zu ändern. Das ist eine Menge wert. Ja, und an der Stelle hat er sie dann eben auch gleich signiert. Variante 9.9, Bind 9.9, die neuen Versionen, Inline-Signing, wo ich gesagt habe, ich kann noch weiter in die alte ASCII-Datei pflegen. Weil es war tatsächlich so, wir haben einige Zonen nicht umgestellt, weil da einfach so viel Informationen in den Metadaten dieser Zone drinstecken, also in den Kommentaren, dass wir gesagt haben, wir können nicht umstellen, weil der sortiert die dann auch anders und gliedert die anders in seinem, sobald er die einmal dynamisch eingelesen hat, findet man da bei 500 Einträgen händisch nie was wieder, dass wir einfach echt keine Lust hatten, das als dynamische Zone zu haben. Und mittlerweile können wir das weiterpflegen. Es ist genau im Prinzip dasselbe Spielchen wie vorher auch. Ich sage jetzt halt wieder Auto-DNSSEC Maintain, aber eben statt dynamische Updates sage ich jetzt Inline-Signing Yes. Und damit sagt Bind prima, weiß Bescheid, habe ein Key-Directory, ich kümmere mich drum. Ist ehrlich gesagt genauso trivial und mittlerweile können Sie sich das aussuchen und haben keine Ausrede mehr, warum Sie das eine oder andere Verfahren jeweils doof finden. Ja, so sieht das dann aus, wenn das die unsignierte Zone ist. Bewusst ganz einfach, ganz leer gelassen. Ich habe einen SOA-Record, ich habe 2 Nameserver, ich habe diesen einen Test-Record auf die IP-Adresse. Und wenn ich das signiere, dann sieht das unter anderem mal so aus. Wir sehen schon, das wird ein bisschen größer. Klar, weil ich jetzt immer die Keys, die Signaturen und so weiter und so fort drin habe. Ja, ich habe die DNS-Keys 256, 257, natürlich gekürzt, sind viel, viel länger. Ja. Ich habe den Resource Record Signer von den DNS-Keys, weil der Key Signing Key muss ja den Zone Signing Key unterschreiben und so. Ja. Und dann habe ich den A-Record mit der Unterschrift. So viel Aufwand, um eine einzelne Unterschrift zu prüfen. Aber solange Bind das automatisch macht, und mit Verlaub, Bandbreite haben wir doch. Ja. Ist das jetzt, also daran steht es andersrum, wenn ich mir einmal einen Spammer, einen Fischer oder sonst jemanden auf meine Server oder auf meinen Client eingehandelt hat, der verbraucht viel mehr Bandbreite als das die nächsten 3 Jahre. Also, naja. Ja, wie kann man das Ganze testen und debuggen? Auch das hier als How-to oder Anleitung für zu Hause. Es gibt ein paar Validatoren dafür und hier sehen wir, den benutze ich sehr gerne. Hier habe ich absichtlich jetzt mal eine IP-Adresse verbogen, sodass er mir eben auch sagt, ey, an der Stelle stimmt die Unterschrift nicht mehr zu dem Record, nicht mehr zu dem Wert. Und dann kann ich auch sehr einfach selber meine Zone auch kontrollieren. Kann man auf Kommandozeilenebene machen, aber das ist sehr schön. Vor allem, weil der halt alles einmal am Anfang gleich durchdekliniert in allen Varianten. Das Bild beginnt hier oben eben bei der Root-Ebene. Kann ich sehr empfehlen, gerade wenn Sie basteln, machen Sie sich vorher 2 Validatoren auf. Und wenn Sie das aktiviert haben und sagen so, oh, war das jetzt eine gute Idee oder kriege ich morgen Stress? Schmeißen Sie den Validator an, drücken Sie einen Refresh, weil der gibt Ihnen halt einfach nach 1-2 Minuten einen komplett durchgeprüften externen Blick auf Ihre Zone und dann sehen Sie sofort, also das dauert 60 Sekunden, sehen sofort, ob hier irgendwie vielleicht ein Bruch drin ist, dass das der falsche Key ist. Ja, Sie haben den falschen Key upstream publiziert und das ist nicht der, mit dem Sie unterschreiben. Ne, dann ist das hier natürlich unterbrochen und dann kriegen Sie einfach relativ schnell das Feedback und wenn hier alles grün ist, dann ist auch alles in Ordnung und wenn nicht, müssen es halt noch reparieren. Frage, wie sieht der Zonentransfer aus, also vom Primary zum Secondary oder vom Master zum Slave? Ehrlich gesagt, die Frage stellt sich gar nicht. Weil der Slave kriegt eine Zonendatei, die Zonendatei hat ganz viele Records und dass da jetzt ganz viele Resource Record Signers, DNS-Key-Einträge und sonst was dabei sind, ist dem Slave doch total egal. Ja, und dann muss ich natürlich gucken, wie kann der Slave mit dem Master den Zonentransfer richtig sichern? Klar, ne, weil wenn der Man in the Middle die Zone verbiegt, das habe ich aber auf andere Ebene zu lösen. Kann ich auch über diesen Zonentransferprotokoll kann ich einen symmetrischen Schlüssel packen und dann reden die verschlüsselt miteinander. Machen viele auch nicht, ist eine einzige Zeile in Bind und dann flutscht das. Symmetrisch verschlüsselt ist trivial. Und da das aber statisch 2 Systeme sind, kann ich da ja wunderbar mit einem Secret arbeiten und dann ist die Zone drüben. Das heißt, genau genommen, Sie richten das eigentlich nur auf dem Master ein und gar nicht auf dem Slave. Da mache ich noch DNSSEC Enable Yes und so. Aber der signiert nichts. Da habe ich keine Pflege damit zu tun auf dem Secondary. Ja? Das ist der andere von VeriSign. Der macht auch schön grün alles durch und so weiter. Da sieht man auch, ob da irgendwo eine rote Lampe aufgeht. Und dann weiß man auch, jetzt ist erstmal alles in Ordnung. Wenn ich das auf der Konsole mache, dann achte ich halt hier auf ein paar von diesen Flags, die halt hier auftauchen. Ja, ob ich hier so ein DO-Flag habe oder ob hier ein AA Authoritative Answer Flag da drin habe. Und wenn dann eben der Client angewiesen ist, DNSSEC auch auszuwerten, ich also hier oben auch sage zum Beispiel plus DNSSEC, also in meiner Kommandozeile, die ich jetzt abgeschnitten habe, ja, bitte aktiviere mir das. Und das würde nicht stimmen, weil es manipuliert ist, dann würde er halt sagen, ich habe keinen Eintrag gefunden. Also meine DNS-Bibliothek gibt mir dann einfach keinen Record zurück. Sie hat zwar was bekommen, aber der musste ja verworfen werden. Also sie gibt mir nicht einen Record zurück und sagt, der ist falsch, sondern sie gibt mir dann keinen Record zurück, weil die Client, das Programm, mein Webbrowser, der das abgefragt hat, der ist ja blöd. Der darf nichts sehen, was einfach per Definition schon nicht stimmen kann. Insofern kriege ich dann natürlich ein Not Found irgendwie zurück an der Stelle. Ja, das sind hier also auch als Spickzettel, weil ich verwechsel die ehrlich gesagt auch immer. Man guckt da normalerweise auch nicht rein. Die Flags, die ich da normalerweise habe, also da steckt so grundsätzlich ein bisschen die Informationen drin. Habe ich direkt mit dem autoritativen Server am Ziel gesprochen, bin ich über einen Resolver und ein paar Caching-Instanzen irgendwie dahin gegangen, ob das eben autoritative Antwort ist, direkt vom Primary oder Secondary, oder ob das eben sonst wie eine vertrauenswürdige Kette war. Und das Entscheidende für uns ist halt hier dieses DNSSEC-OK-Flag, dass das eben validiert worden ist. Und das war das, was wir eben gerade sagten, von mir zu meinem Resolver ist es dann eigentlich ungeschützt. Der sagt mir, das ist DO und dann kann ich zufrieden sein. Und was die Zukunft dann noch bringt, werden wir dann noch sehen. Ja. Die anderen unten sind als Spickzettel, da kommen wir nachher vielleicht nochmal Rekursionsabfragen, das hat aber eigentlich mit DNSSEC nichts zu tun. Und jetzt kommen wir endlich zu den Key-Rollovern, weil jetzt, das war jetzt noch nicht so schwierig, jetzt geht der Spaß aber auch erst richtig los. Wenn ich Keys austauschen will, habe ich eben das Problem, das DNS-System cached. TTL kann ich runtersetzen, aber es wird nie richtig null sein und es wird auch nie weniger als 5 Minuten sein und so weiter und so fort. Und anders als beim Webserver habe ich halt einfach ein Problem. Entweder weil ich gepennt habe, ich habe halt noch von früher irgendwo 1W drin stehen, also eine Woche. Ja, ganz alte Zonen-Sample-Dateien hatten das immer. Ja, ich treffe häufiger noch uralte Zonen-Dateien, die das bis heute immer noch haben. Ist ja an sich auch nicht schlecht. Ja, und dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich meinen Key tausche und meine Zone neu signiere und die ziehen sich jetzt vielleicht einen neu signierten Record, haben aber noch den alten Key im Cache, dann stimmt das natürlich nicht. Oder andersrum, die haben eine alte Zone auch noch aus dem Cache und ziehen sich einen neuen Key, dann funktioniert das natürlich auch alles irgendwie nicht. Also ich habe halt auch das Problem, dass das ja total unterschiedlich vielleicht gecached wird und so weiter und ich einfach nicht mehr konsistent sagen kann, ich gebe den Key raus, ich gebe die Unterschrift raus, das passt doch, sondern dass ein Client vielleicht auch sagen kann, ja, ja, aber eins kommt von vorgestern, eins kommt von jetzt und das passt eben dann nicht mehr. Und dann habe ich eben eine Downtime, weil ohne DNS kein Dienst, klar. Das heißt, ich muss einen Rollover machen, nicht wie beim SSL-Zertifikat auf dem Webserver, Datei tauschen, Apache restarten, jeder, der jetzt fragt, kriegt das neue Zertifikat, da gibt es ja kein Cachen, sondern ich muss rechtzeitig vorher den neuen Key publizieren, sagen wir mal immer TTL plus X, plus ein bisschen Reserve. Wenn der dann verbreitet und überall da ist und die Clients den auch kennen, dann kann ich anfangen, den auch zu benutzen. Zwischen publizieren und benutzen ist ein Unterschied. Nachdem ich dann aufgehört habe, den alten Key zu benutzen, muss ich ihn weiterhin publiziert lassen, damit eben vielleicht auch alte Records noch verifiziert werden können, also TTL plus X. Und wenn das dann auch ausgestorben ist, dann kann ich auch tatsächlich die Publikation von diesem Key wieder abschalten. Das ist also durchaus, was sich über mehrere Schritte im Monat hinzieht. Das heißt, ich muss eigentlich, wenn ich das ernst nehme, einmal im Monat tauschen, jeden Tag oder einmal pro Woche dran denken. Ist schon wieder Montag, ich muss einen publizieren, nächsten Montag, ich muss den aktivieren, übernächsten Montag, ich muss den alten deaktivieren, übernächsten Montag, ich kann den alten rausnehmen. Ach, ist schon wieder der Februar vorbei, Mist, ist schon wieder Montag. Ja, dann fangen wir doch an, den neuen Schlüssel zu generieren. Machen Sie das mal mit 5000 Zonen. Ne? Sie machen sich beliebt beim Praktikanten. Und vor allem ein Fehler. Wir suchen übrigens noch Ein Fehler und das Ding ist weg. Das muss man sich mal klar machen. Ja? Das ist echt. Also so ein DNS-System, was down ist und gecached wird, existiert, reagiert ja, hat wenig Humor für Administrations- oder hat viel, viel Humor für Administrations-. Ist egal. Auf jeden Fall. So sieht das aus, Sie sind eigentlich permanent damit beschäftigt, Ihren eigenen Schlüssel hinterher zu rennen und das macht irgendwie gar keinen Spaß. Das heißt, wir können das allerdings auch Bind überlassen, denn mit Verlaub zählen und Zeiten abwarten, das können Computer ja nun wirklich, vom Pentium-Fehler jetzt mal abgesehen. Also, ich kann auch einfach über einen Cron-Job das DNS-Kommando aufrufen und jeden Montag neuen Schlüssel erzeugen. Und in diesen Schlüsseldateien hängen nämlich Timestamps mit drin, wann sie aktiv sind, wann sie publiziert sind, wann sie aktiv sind, wann sie deaktiv sind und so, bis hin zum Löschen. Stecken mehrere Timestamps drin. Und es gibt ein Tool, mit dem kann ich das setzen, DNSSetTime, dann habe ich auch Parameter, damit kann man das also wunderbar skripten. Da kann ich auch relativ arbeiten, also Activation ist heute plus 7 Tage, ne? Sodass man das wunderbar einmal ins Skript gießt und dann erzeugt er mir den Schlüssel gleich vorprogrammiert, in 6 Wochen stirbst du auch wieder aus und dann darf ich nur. Ja, egal. Und Bind liest die Timestamp ein, merkt das, weiß auch, okay, für die Zone habe ich jetzt übermorgen den nächsten Key-Event, steht auch im Logfile dann drin, und sagt dann, ah, prima, ich muss jetzt einen Zone-Reload machen, weil der neue Key wird ab sofort publiziert, und dann macht er das eben. Das ist natürlich dann schon charmant. Und jetzt sind wir in dem Bereich, wo man sagen kann, okay, das kann man jetzt tatsächlich benutzen. Ja, ohne. Also vor allem im höheren vierstelligen, fünfstelligen Bereich oder sowas dann. Ja. So sieht das aus. In dieser Key-Datei habe ich oben zum Beispiel die 4 Werte, wann es erzeugt worden ist, okay, wann es publiziert worden ist, wann es aktiviert worden ist für die Unterschrift, wann es nicht mehr unterschrieben wird. Die Publishing habe ich jetzt gar nicht mit drin. Ja, es gibt noch 2, 3 Werte mehr, die stehen nur drin, wenn sie auch gesetzt sind. Und dann kann ich sagen, zum Beispiel Inactivation Time ist heute in 10 Tagen plus 10 Days. Und dann habe ich eben auch jetzt das neue, okay, das aktualisierte Feld, das eben 10 Tage später, 23. Mai, 18. Mai, 5 Tage später, eineinhalb Wochen später, genau das Ding. Ja, das mit Beispielen ist immer so eine Sache, wenn man die per Hand schreibt. Sucht den Fehler im Suchbild. Ne? Aber wir sehen, da setzt er das. Und das ist das, was der Bind auswertet. Und dann kann ich ihn eigentlich auch alleine laufen lassen. Das Problem dabei ist natürlich, ich brauche einen Cronjob, der jede Woche neue Keys macht, weil die, die jetzt sind, werden irgendwann aussterben, gerade wenn ich sie auch irgendwann automatisch deaktiviere. Wenn ich sie nicht deaktiviere, habe ich irgendwann 8 simultane Unterschriften, die alle auch nochmal kreuz unterschrieben sind. Also da kriegen sie schon echt Volumen zusammen in der Zone. Und wenn sie natürlich irgendwann ihr Cronjob-Skript killen, dann wird irgendwann 3 oder 4 Wochen später natürlich der letzte Schlüssel auslaufen, während sie im Urlaub sind. Wir wissen ja alle, in der letzten Woche vor dem Urlaub macht man nichts mehr. Das macht man alles schön 4 Wochen vorher. Hätten sie es in der letzten Woche gemacht, wäre der Schlüssel erst nach dem Urlaub ausgelaufen. Das ist auch so eine Logik. Und auf einmal geht über Nacht die Zone nicht mehr. Und alle sagen, hast du was verändert? Nö, ich nicht, keine Ahnung. Und sie sind vielleicht noch nicht mal im Haus und sie sind offline. Und das kann natürlich schon echt unangenehm sein. Es war der Praktikant, ja, der kriegt ja keinen Urlaub, das ist ja gut. Also das ist einfach so, sie müssen das halt an der Stelle irgendwie monitoren, ja, dass das irgendwie nicht gegen die Wand fährt, weil an der Stelle kann das halt einfach passieren. Und wenn sie dann eine TTL drauf haben, dann kann ich Ihnen empfehlen, bleiben Sie, wo Sie sind im Urlaub, es wird sicherlich schöner sein als zu Hause. Ja, was haben wir noch? Wir haben jetzt noch ein bisschen das Problem, ja, bitte? Wie prüfe ich, ob jemand anders seinen DNS-Hack pflegt? Ganz einfach, Sie werfen das bei dem DNS-Wiss rein, was ich vorhin gezeigt habe. Ist grün, ist gut, ist nicht grün, ins Dorf. Das, ja, also werfen Sie es in den DNS-Validator rein. Entweder stimmt die Zone oder sie stimmt nicht. Gut, jetzt kann ich natürlich mir seine Schlüssel-ID aufschreiben und nach 2 anrufen und sagen, Edge Badge, du hast den nie getauscht. Aber ja, dann hat er den nicht getauscht. Also ich bin ehrlich gesagt auch nicht der Held im Schlüsseltauschen, weil ist auch ein Betriebsrisiko, ne? Kann schief gehen. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen das Problem, was wir vorhin gesehen haben, ist ja, dass ich ganz viele Resource Record Signers zum Beispiel habe und ganz viele Metadaten jetzt reingebracht habe. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich Zone Walkings, ich habe das Problem, dass ich jetzt vorhandene Records unterschreiben kann, aber was ist denn, wenn der Angreifer einen Record unterdrückt hat und ich ihn nie bekommen habe? Dann kann ich auch nicht sagen, die Unterschrift stimmt nicht, weil ich frage gar nicht nach einer Unterschrift, es gab ja keine. Ich frage, gibt es einen höherwertigen MX-Server? Und der Angreifer sagt nein, weil er es rausgefiltert hat. Dann sage ich, prima. Also wie beweist man, dass etwas nicht da ist, was nicht da ist? Also was hätte da sein müssen? Ja, sie, ist ja die Abwesenheit eines Fehlers, ist immer schwer zu beweisen. Und aus diesem Grund haben wir NSEC Records, also wir haben noch einen neuen Typen definiert. Und NSEC Records, die bauen jetzt eine Kette durch alle Records, die ich habe, in einer Endlosschleife durch. Wenn ich unten angekommen bin, fange ich wieder oben an. Wo er mir sagt, okay, für den Host Support by Call gibt es die und die und die und die Records. Und dann weiß ich eben auch, Moment, ich habe gerade eben, nach einem MX, also hier unten, für Huhu Support by Call gibt es die und die Records. Hier steht drin, es gibt einen MX-Record. Ich habe aber gerade danach gefragt und die Antwort war, es gibt keine, weil er mir in den Mittel sie rausgefiltert hat. Ne? Und dadurch kann ich halt die Abwesenheit von Records verifizieren. Nun habe ich natürlich das Problem, auch das könnte ja vielleicht schon wieder manipuliert und unterdrückt sein. Und darum baut man eine Kette, indem man zum Beispiel sagt, es gibt gar keinen Eintrag für Huhu Support by Call. Indem ich hier sage, okay, der nächste Eintrag ist Support by Call. Der nächste Eintrag nach diesem ist bla. Nach bla kommt Support und dann weiß ich, ich bin einmal durch. Ich habe tatsächlich alle Hosts gesehen. Es gibt nichts, wo hier ein Loch entstanden ist. Ne? Sonst könnte ich immer so einen Eintrag komplett eliminieren. Dann fällt mir ja auch wieder nicht auf, dass irgendwas fehlt. Also muss es einen Verweis davor auf den nächsten geben, damit ich da reinstolper und sage, jetzt fehlt was. Wenn ich das allerdings mache, dann habe ich die Möglichkeit eines Zone-Walkings. Nimm einen Host, frag diese ganzen NSEC-Records ab und anschließend hast du einen Zone-Transfer und weißt, was es für Hosts gibt, mit welchen Records. Ja? Ich könnte mir also die Secrets, normalerweise muss man so eine Zone ja nicht veröffentlichen. Ich könnte mir die komplette Zone zusammenbasteln aus den Informationen, weil ich ja auch immer weiß, was gibt es noch an Intranet, Firma.de und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich etwas, was wir nicht wollen. Das heißt, wir haben jetzt da höre ich jetzt dann aber auch gleich auf, wir haben jetzt da noch die Möglichkeit, jetzt gehashte Hostnamen zu benutzen. Das heißt dann eben NSEC 3, dass ich einfach die Hostnamen, die da drin stecke, nicht mehr im Klartext mache, sondern über Hash-Verfahren kodiere und dann kann ich eben so eine Kette validieren und dadurch die Abwesenheit von Hostnamen irgendwie auch prüfen, ohne dass ich als Angreifer tatsächlich zum Beispiel erfahren kann, welche Hosts gibt es denn tatsächlich noch, nach dem Motto, Intrusion Detection Firma, die ist ja interessant, das ist die IP-Adresse, auch gut zu wissen. Und dadurch kann ich das Ganze halt entsprechend ein bisschen salten und würzen und so weiter und so fort. Und das sind so NSEC 3 Records, die man da noch einfügen kann. Kürzen wir aber heute hier ein bisschen ab. Frage, müssen diese Records nicht auch noch signiert sein, damit ein Angreifer sie nicht tauschen kann? Ja, natürlich sind sie auch signiert. Alles signiert sich immer mit allem. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Sie große Festplatten kaufen müssen für Ihren DNS-Server, aber aus so einer kleinen ASCII-Datei kann man schon was machen. Kommt gleich. Ich wiederhole es gar nicht. Psst. Ich hab noch einen Bonus-Track heute. Ja? Also, Zusammenfassung. Ja, das auch als Spickzettel. Wir haben jetzt so viele neue Record-Typen gemacht, dass man sagt, was ist DNS, was ist DNSSEC und so weiter. Ausdrucken, abhaken, habe ich auch gemacht. Wir haben den DNS-Key, das waren die 256er oder 257er Schlüssel, also KSK, ZSK, das, was ich bei mir publiziere, meinen Public Key. Dann habe ich den Resource Record Signer, also die Unterschrift, die ich mit meinen Schlüsseln gemacht habe. Dann habe ich den Delegation Signer, also das, was ich oben an meiner Zone oben halt hinterlegt habe, meinen Public Key, damit die dann auf mich runter zeigen können. Dann habe ich hier diese NSEC und NSEC 3 Sachen, die eben diesen Zirkelschluss machen, fehlt hier irgendwas oder fehlt hier nicht irgendwas. Und diesen NSEC 3 Param, der gehört zu dem, da steht halt drin, nach welchem Hash-Verfahren sind die gehasht, weil es gibt ja viele Möglichkeiten, also muss man das irgendwo einmal festlegen. Und ehrlich gesagt, Keys generieren, Parameter setzen, Upstream publizieren, fertig ist der Lack. Zusatzfrage dazu. Wir hatten jetzt natürlich schon in der Vergangenheit, also bis hierhin erstmal alle einverstanden und noch an Bord? Ganz oben? Was ist, wenn ein Angreifer alle DNSSEC-Einträge filtert? Ja gut, dann hat er den Kabelstecker gezogen. Das ist, kann nun mal passieren. Also dann steht er vor ihm und hat einen Spaten in den Vorgabel, Spaten in den Vorgarten gehackt und hat ihn das DSL-Kabel zerlegt. Das können Sie mit keiner Technik der Welt verhindern, dann ist das halt offline. Also klar, ich kann alle DNS-Daten killen. Nee, die sind ja auch über diesen Zirkelschluss gesichert. Die sind auch unterschrieben, diese NSEC-Einträge, und auch die sind in diesem Zirkelschluss ja mit enthalten, sodass, wenn da was fehlt, ich sagen muss, diese Zone ist nicht mehr valide. Und dann gibt es keine falschen Informationen. Keine Information ist besser als falsche Informationen. Weil sie werden insbesondere nicht zu dem falschen, gefakten Bankserver geleitet, wo sie dann schön brav PIN und TAN und so weiter eingeben. Dann lieber, Bank ist offline. So will man das eigentlich haben. Ja, alles andere ist Quatsch.
Richtig verstanden, nur um einen FX-Rekord abzufragen, frage ich jetzt bei einer langen Zone vielleicht 200 Mal irgendwas ab, validiere jedes Mal den
Schlüssel. Frage war, ist es jetzt richtig, nur um einen MX-Record abzufragen, komme ich dann am Ende bei diesem ganzen riesen Bimbamborium an und habe am Ende 200 Abfragen? Nein, so ist es nicht. Weil ich frage normalerweise den Record ab, ich hole mir den Resource Record Signer, ich hole mir den Key Signing Key. Nee, die Frage ist, diese NSEC, diese Abwesenheitssache, die muss ich ja nur klären, wenn ich keine Antwort kriege und ich wissen will, stimmt es, dass keine Antwort kommt. In dem Moment, wo eine Antwort kommt, brauche ich ja nicht prüfen, ob es eine Antwort gibt, weil ich habe sie bekommen und sie ist valide. Das ist beweist ja nur, dass nicht etwas geklaut worden ist. Und das ist normalerweise ja nicht der Fall, wenn alles nach Schema F läuft. Insofern, es kommen 3, 4, 5 Abfragen zusammen, aber das ist okay. Und mindestens die Zonen-Signing-Keys, die sind ja domainbasiert, die kommen aus dem Cache. Ja, mein DSL-Carrier, der hat die dann und damit ist auch gut. Das ist, und der validiert das ja auch intern und gibt mir ja auf der letzten Meile das so zurück. Das geht tatsächlich ganz gut. Aber wir haben natürlich schon die Möglichkeit, Sachen so zu provozieren, das stimmt schon die Idee, dass wir große Antwortmengen, große Datenmengen an der Stelle durch die Gegend schaufeln. Und das ist gar nicht so lange her. Jetzt vor 2 Jahren, habt ihr vielleicht mitbekommen in den verschiedenen Ticker und Pressemeldungen, da hat jemand eine Attacke gegen Spamhaus gefahren. Die sind mit ungefähr 400 Gigabit geflutet worden. Traffic. Und man kann jetzt an Ressourcen haben, was man will, und man kann auch groß und schön und toll sein, aber es ist schon eine gewisse Herausforderung, permanent 24/7 400 Gigabit zu schlucken, die aus der ganzen Welt auf einen zuströmen. Das ist doof für den letzten Server, weil nichts gegen Bonding, aber 400-fach ist schwierig. Das ist irgendwann auch tatsächlich dann für die Exchange Points, die auf dem Weg dorthin sind. Also so eine Welle rollt ja auf ein Ziel zu Und dann ist tatsächlich so, dass dann schon weit vorher große Teile des Internets auch lahmgelegt werden, weil durch eine 10-Gigabit-Leitung, die ist nicht lahm, aber sie ist halt sehr endlich, wenn 400 Gig ankommen, ist total klar, fehlt was. Und was sie damals gemacht haben, war eine DNS-Amplitudenattacke. Ich erkläre gleich, was das ist. Also wo ich mit einer sehr kleinen Sache eine große Welle, eine Amplitude, eine große Verstärkung hervorrufen kann. Das hatte damals gar nicht was mit DNSSEC zu tun. Hat ja sowieso noch kaum jemand damals gehabt. Das war nur normales DNS. Ja? Ich kann mit einem sehr kleinen Datenpaket, was ist der Record? Das UDP, paar Byte. Ja, eine sehr große Antwort provozieren. Zum Beispiel, ja, der Textrecord ist, und dann kommen 4 Kilobyte. Die Frage nach dem Textrecord ist klein. Der Textrecord mit 4 Kilobyte Volumen ist groß. Ist im Web das Gleiche. Ja, ich kann mit einer klitzekleinen HTTP-Anfrage mir ein komplettes YouTube-Video runterholen. Und das ist natürlich auch schon eine gewisse Amplitude. Das Problem ist natürlich, wir arbeiten hier mit UDP. Und UDP ist eben kein gesichertes Protokoll, was mehrfach hin und her geht, sondern ich schicke ein Paket hin und dann schickt er sofort seine Antwort zurück. Und es ist überhaupt nicht schwierig für mich, den Absender eines UDP-Paketes zu fälschen. Ich schicke ein UDP-Paket zu einem Name-Server und sage, der hat gefragt. Und dann wird die Antwort dorthin zurückgehen. Bei TCP ist das schwieriger, weil ich muss ja einen Drei-Wege-Handshake machen, aufbauen und der wird ja sagen, ich habe dich gar nicht gefragt, dann gibt es schon keine TCP-Verbindung. Aber bei UDP ist das wirklich einfach nur Frage-Antwort-Feierabend. Ja? Und das ist das, was sie da gemacht haben. Der Angreifer hat einfach DNS-Record-Anfragen an einen beliebigen Nameserver gestellt und hat, das war das Gemeine, nach einem Text-Record von sich selber gefragt, weil den hat er bis aufs letzte Bit mit den 4 Kilobyte oder was da reinpasst gefüllt. Der kann ja selber irgendwo eine blöde Zone haben und da packt er einmal Volumen rein und dann fragt er nach sich. Dann weiß er auch, da ist Musik in dem Record drin. Der Gag ist ja auch, der kann das 1000 Mal fragen, einmal wird er sich das holen, 999 Mal wird er das aus seinem Cache heraus beantworten. Das heißt, der Angreifer hat überhaupt kein Volumenproblem. Und der Angreifer fragt nicht einen Server, der fragt 50.000 Server. Und das mit vielen 1000 Requests. Jeweils 4 Kilobyte Antwort an den Absender, vermeintlichen Absender, der diese Anfrage gar nicht gestellt hat, sondern das Opfer ist. Das heißt, sie sitzen da und kriegen von über 50.000 DNS-Servern aus der Welt tausende von 4 Kilobyte Antworten, die aus aller Weltgeschichte auf sie zufluten. Im Leben bei mal Amsterdam und andere Knotenpunkte auch einfach mal lahmlegen. Von einem Typen, wo sie nicht wissen, wo er sitzt, weil er halt irgendwo UDP-Pakete einspeist mit gefälschten Absendern. Man munkelt, es gibt Unternehmen, die können schon ungefähr lokalisieren, wo sowas herkommt. Also wenn ich viel Traffic Monitoring auf der ganzen Welt machen kann, dann kann ich ja schon feststellen, wo die zum ersten Mal gesehen worden sind, also wo die Quelle ist. Aber wenn die erstmal verteilt sind, dann gibt die Antwort, kommt halt auf einem anderen Weg zum vermeintlichen Urheber zurück. Und dann haben sie ein Distributed Denial of Service. Und ehrlich gesagt, da können sie sich noch nicht mal mehr mit einer IP-Tables-Regel schützen, weil wenn sie 50.000 DNS-Server da draußen haben, Klammer auf, es könnten auch 500.000 sein, dann kommen sie nicht mehr hinterher, da einfach mal ein paar IP-basierte Blacklisten hochzuziehen. Also das können sie machen, aber sie brauchen 50.000 Regeln, bis sie halbwegs Erfolg haben. Und das nützt ihnen auch nichts, weil sie können ja hochfahren, was sie wollen, wenn schon das ganze Internet-Routing auf dem Weg zu ihnen im Eimer ist. Gut, dann sind sie mit ihrem Problem auch nicht alleine. Das kann man dann schon fast wieder aussitzen, aber es ist schwierig. So, und jetzt können wir uns natürlich überlegen, was passiert, wenn wir da den DNSSEC draufwerfen, was dann automatisiert auch noch viel mehr Records macht. Also ich stelle immer noch die kleine blöde Anfrage, suche mir den DNSSEC-basierte Server und der pustet hier nämlich nicht mehr einen Record raus, der pustet meinen Record raus mit dem Resource-Record-Signer, mit den ganzen anderen Metadaten und alle sind so 3-4 Kilobyte lang. Das ist nochmal Faktor 5-6 mehr. Und das ist natürlich so eine Nummer. Ich habe mir mal das von Cloudflare erklären lassen, die sind ja auf sowas spezialisiert, die haben auch damals Spamhaus sehr unkompliziert geholfen. Cloudflare ist darauf spezialisiert, solche Amplituden oder solche Traffic-Attacken wegzusaugen. Die haben einfach auf der ganzen Welt über Anycast verteilt Pops sitzen, so dass die einfach dann den Kunden, den sie schützen, auf diese Pops legen, auf diese Anycast-Adressen legen, sodass auch Traffic, der jetzt von einem australischen DNS-Server in Richtung des Opfers geschickt wird, halt gleich schon auch in Australien dezentral einfach weggeschluckt wird, weggefiltert wird und am Ende sind das im Prinzip Webproxys, die sauberen, richtigen Anfragen und Mailverbindungen und so weiter leiten sie zum Ziel weiter. Dieses ganze Traffic-Volumenzeug schlucken sie dezentral und die verdienen ja Geld damit, dass sie halt weltweit über Anycast Pops Traffic-Schlucker aufgebaut haben, die natürlich dann schon ein bisschen mehr Bums auf der Leitung haben, weil die müssen das, die sitzen das einfach aus. Aber dezentral, und die sind halt darauf spezialisiert. Kann man kaufen mit dem nötigen Kleingeld. Und die haben mir das mal erzählt, so eine DNS-Amplitudenattacke über UDP ist Faktor 50. Also ich kann das 50-fache Traffic-Volumen erzeugen mit dem, was ich habe. Wenn Sie einen Root-Server mieten mit einem Gigabit-Uplink, kriegen Sie 50 Gigabyte zurück. Gigabit. Das ist schon 50 mal mehr, als das Netzwerkinterface eines normalen Standard-Opfer-Servers vertragen kann. Ne? Oder so eine 10 Gigabit-Zwischenleitung. Da kommt man natürlich auf die Idee, was ist mit dem anderen UDP-basierten Protokollen, NTP. Ja? Es gibt ein Kommando, vielleicht haben Sie das mitbekommen, da wurde die letzten Jahre drüber geredet, mit dem kann ich mir eine sehr große NTP, also eine Antwort von einem Zeitserver, zurückliefern lassen. Ich kann den nämlich fragen, welche anderen Zeitserver kennst du? Da gibt er mir nämlich nicht den kurzen Zeitstempel zurück, sondern so eine lange Hostliste. Ich frage, welche Server kennst du? Und er sagt, boah, die. Und das ist halt oft nicht geschützt. Das ist von außen abfragbar und er wird das treu doof irgendwohin in die Welt antworten. Das sind offene NTP-Server, Faktor 200. Also Sie kriegen 200 Gigabit zurück, wenn Sie 1 Gigabit sich irgendwo beim Root-Serverchen gemietet haben. Und SNMP ist dann die nächste Logik davon. Wir kennen das aus dem Monitoring. Kleine Requests und ich kriege so einen SNMP-Baum an Messwerten zurück. Die sind vielleicht in der Firewall nach draußen nicht abfragbar, diese SNMP-Ports. Vielleicht sind sie es aber doch. Und wie viele SNMP-Systeme haben Sie? Router, Switche, Kopierer, ich weiß nicht was. 1000 Millionen Geräte haben heute einen kleinen SNMP-Port offen und sind vielleicht auch einfach mal frei im Netz abfragbar. Und da haben Sie Amplitudenattacken um Faktor 500. Und jetzt muss man wissen, diese 400 Gigabit Amplitudenattacke von Spamhaus, die so mit eins der größten war, die man hatte, die hat ein, ich weiß nicht, 13 oder 16 Jahre alter Typ aus Großbritannien gemacht. Alleine, ein Schüler. Das ist ihr Gegner. Und der hat ehrlich gesagt gar nicht so viel Ahnung gehabt. Die Story ist ein bisschen länger, die sprengt ja den Rahmen. Das war so ein kleines Wettrüsten, das zog sich über 2 Wochen so hin. Die haben was gemacht, der hat was Neues erfunden, die haben was gemacht, die haben was Neues. Ist eine interessante Story. Wer das, ich glaube, wir haben einen Vortrag von Spamhaus auf unserer Seite. Das muss ich mal kurz anteasern. Ich glaube, der Carol hat das, wir haben einen Videostream, wo er das mal erklärt hat. Kann man mal danach suchen oder fragt mich nachher. Das war schon ganz interessant. Und die sagen halt, Cloudflare, wir müssen unsere Kapazität in Zukunft noch ganz, ganz, ganz massiv weiter ausbauen. Und ich habe jetzt vergessen, auf was Sie die jetzt für dieses Jahr gesagt haben, auszubauen, also deutlich mehr noch. Weil jetzt muss man die Frage stellen, der hatte 50.000 Server oder so, was ist denn, wenn die zu zweit zu dritt sind? Was ist, wenn einer sagt, ich mache NTP, du machst DNS, ich mache SNMP, prima, gib ihm. Ja? Da bin ich im Terabit-Bereich, ich weiß gar nicht, der Film, wie ist da die Größenbezeichnung, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das ist ein Traffic-Volumen, das läuft über Kabel, die Sie nicht normal im Laden kaufen können. Also, und da muss man auch fragen, wie wollen Sie sich davor schützen? Keine Ahnung. Ja? Das Einzige, wie wir uns wirklich davor schützen können, ist, dass wir verdammt nochmal unsere Systeme sichern. Und darum gibt es Projekte, OpenNTP-Servers.org und so weiter und so fort, die selber das Netzwerk scannen und die NTP-Server-Betreiber, die sie haben, anmailen und sagen, schließen, 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 schließen. Weil außer schließen haben wir da keine Alternative dazu. Ja, und darum will ich auch gleich mit gutem Beispiel vorangehen. Open Recursive Name Server, ja, das ist nämlich das Problem. Warum beantwortet mein Name Server eine Abfrage nach einer Zonendatei des Angreifers, für die er autoritativ gar nicht zuständig ist, von einem Client, der nicht aus seinem Netzwerk kommt? Von Clients aus meinem Netzwerk beantworte ich gerne Zonenanfragen von draußen. Von draußen beantworte ich gerne Zonenabfragen von meinen Zonen. Aber von draußen eine Zone von draußen beantworten, das ist eine Open Recursive Name Server, das ergibt keinen Sinn. Das heißt, es ist ganz einfach in den Options von Bind, rekursiv, also weiterleitende Anfragen, rekursive Anfragen, nur von den und den und den IP-Ranges, also meinen eigenen erlauben, speichern, reloaden, zu ist das Ding. Wenn Sie es nicht machen, werden Sie sich irgendwann wundern, warum Sie sehr viel Outbound-Traffic auf der Leitung haben. Und die Antwort ist dann ja, weil Sie Teil eines Distributed Denial of Service sind. Und Sie können sich freuen, dass Sie nur das 51.000stel sehen. Das nächste Mal sind Sie vielleicht das Opfer. Dann sehen Sie auch den Rest. Also, das kann man schon mal machen wollen. Und das gilt natürlich auch genauso für NTP-Server und alle anderen Sachen im UDP-Protokoll. Danach googeln, gibt Anleitungen dazu. Ist es immer nur ein Kommando, dass man halt eine Access-Liste aufbaut. Wer darf dieses Host-Suchkommando von NTP ausführen? Das ist alles nicht so wild, muss man nur tun. Und man muss natürlich auch wissen, dass es sowas gibt als Problem. Ja, wir sind gut in der Zeit. 2-3 Minuten haben wir noch, ne? Bis halb, Frank, ne? Genau. Das heißt, wir können jetzt, die Folien sind im Netz, sind auch aufgezeichnet, da gibt es auch viele weitere Informationen, auch die teilweise noch ein bisschen tiefer zum Beispiel in diese Dane-Sachen auch teilweise reingehen. Und jetzt stehe ich gerne noch für den einen oder anderen Zwischenruf zur Verfügung, wenn noch was ist. Bitte. Das ist das, was üblicherweise wird, so eine 3-1-1 benutzt, weil es Sinn ergibt. Das ist der Fingerprint von diesem Zertifikat, ja. Ja, ich habe auch die Möglichkeit, das ist der Fingerprint der CA und das Zertifikat, das ankommt, muss von dieser CA unterschrieben sein, was insbesondere auch eine Self-Signed CA sein kann. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr, die richtigen, teuren, echten CAs zu benutzen. Das selbstsignierte Zertifikat mit TLSR-Record ist viel sicherer als das CA-validierte. Warum zahle ich noch Geld? Die Frage war, wenn ich jetzt einen Zweier, also einen CA-Fingerprint und einen Key-Fingerprint veröffentliche, dann würde ich feststellen, ob sich einer reinhängt. Das stelle ich aber auch schon fest, dass er sich reinhängt, wenn einfach der Fingerprint nicht mehr stimmt. Also dazu reicht mir schon, dass eins gebrochen ist, dass ich feststelle, irgendwas stimmt nicht mehr. Also so viel Aufwand brauchst du gar nicht. Wenn es nicht geht, geht es nicht, dann ist irgendwas falsch, weil ich mich verkonfiguriert habe oder jemand getauscht hat. Das ist gar nicht so schwierig. Also ob das, kann ich gleich sagen, klappt das ganze DNS-Hack auch mit Samba 4 zusammen? Boah, keine Ahnung. Das sind Protokollbereiche, mit denen kenne ich mich nicht aus. Samba 4, Windows, NetBIOS, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß, wen wir fragen können, sprich mich an, dann schicken wir nachher eine Mail raus an den Stefan Kania. Aber die Frage habe ich nicht gestellt. Die andere Frage war schon. Achso, genau. Wenn ich selber signierte Zertifikate mache, das ist tatsächlich berechtigt die Frage, muss dann der Hostname noch eine Rolle spielen? Also dieser Common Name in dem Zertifikat muss dann noch matchen? Die hat jetzt, glaube ich, niemand so richtig offiziell beantwortet, aber ich würde sagen, ja, natürlich, weil das immer noch andere Mechanismen sind, die gucken, stimmt das nicht, matcht das nicht. Insofern, ich würde trotzdem natürlich immer Zertifikate machen, die auf den Hostnamen passen. Andersrum gefragt, warum solltest du es nicht tun? Das ist doch Schlamperei, wenn du es nicht machst. Also lass es doch einfach und mach es richtig. Ja, weil du zu faul bist, 5 Zertifikate selbst signiert als Schleife auszustellen. Du musst sie ja noch nicht mal mehr kaufen. Es gibt einfach keinen Grund. Dann bau dir doch 200 Zertifikate. Verhostname in Liste, du OpenSSL-Kommando, mach doch. Ein Host-Zertifikat zu bauen, das ist eigentlich ein Einzeiler. Ja, das kannst du, kann ich da 1000? Ja, brauchst du Wildcard-Zertifikat. Aber das sprengt jetzt für jetzt ein bisschen Rahmen, weil ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Entschuldigung, sonst müssen wir uns im Kleinen unterhalten. Letzte. Also Argument ist total richtig, Henne-Ei-Problem. Ja, es gibt eben auch heute noch viele Hoster, die halt sagen, wir unterstützen das in unserer GUI nicht, du kannst das nicht einstellen, Keys hochladen und so weiter. Total richtig. Es gibt Hoster, die machen das anders. Nein, was aber tatsächlich total sexy ist, ich dachte, ich kann es wahrscheinlich. Ich habe noch eine heiße Information. Die habe ich vorhin. Es gibt eine Firma, die spezialisiert sich darauf, dass man sie als Slave einträgt, man selber einen Hidden Primary macht und die signieren das. Und ehrlich gesagt, Bind macht das. Wenn Sie dieses Auto-DNS-Sec Maintain, was wir vorhin gesehen haben, auf dem Slave-Server eintragen und dem auch die Keys geben, dann wird er eine nicht signierte Zone, die er vom Primary kriegt, signieren und rausgeben. Das heißt, Sie können das so und so verwalten, wenn Sie ein Hidden Primary Setup fahren, können Sie irgendwo auf einem blöden Root-Server sich selber ein Bind 9.9 installieren, den als, oder die zwei, als die beiden Slaves als Primaries eintragen, ne, ein Hidden Primary Konzept fahren und die relayen das signiert raus. Das heißt, sie können dafür auch sagen zum Kunden, 10 Euro und ich mache dir DNS-Sec aus deiner Lushi-Zone, die du mir hochreichst. Ich kenne eine Firma, die macht genau das. Genau genommen ist das für jede Zone ein 5-Zeile-Eintrag, Slave plus Auto-DNS-Sec-Maintain und Rechnung stellen nicht vergessen. Ich muss da noch einsteigen. Ja? In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal oder bis nachher.